Zart und bitter.
Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.
Hallo liebe Leute, wir sind zurück hier, Zart und bitter, der Podcast von Micha und Stefan, diesmal mit einer neuen Crime-Folge.
Ja, hier ist der Talk, wo alles passieren kann, wo man auch nicht so genau weiß, was der Talk überhaupt soll, was sind das für Männer, worüber reden die, über Wandern, über Metal, über Crime, über Traumstunde, ja. Zwei Männer, die sich gegenseitig nerven, zwei Männer, die sich gar nicht leiden können, zwei Männer, die sich aneinander reiben und die sich auch brauchen und das heißt, dass wir uns doch irgendwie mögen, oder? Wir zwei.
Ja, es ist halt so eine, wie würde ich sagen?
Was war das für ein Sound?
Das ist noch ein bisschen.
Werbung.
Nein.
Das wird noch kurz Werbung eingeblendet.
Wir haben jetzt einen Werbefass.
Wir sind gleich wieder zurück.
Nein, du hast recht, ja, nee, also sich leiden können, nee, ich finde dich eigentlich nett, Micha.
Ja,
hab ich dir das noch nie gesagt?
Oder? Doch, das sagen wir uns oft schon gegenseitig.
Okay.
Aber es ist trotzdem diese,
ja, wir nerven uns
gesunde Schuss Antipathie so, noch
genau,
dabei.
Genau, diese gesunde Abneigung.
Ja. Ja. Aber dein Tag hat nicht gut angefangen, ne? Du hast eigentlich hast du es schon richtig hart getroffen heute.
Ja, mir wurde ein Fahrrad geklaut. Ja.
Und irgendwie Nachbarschaftsstreit?
Nachbarschaftsstreit, ich darf keine Gießkannen benutzen, weil das Wasser zu viel Geld kostet. Kleinkariertheit.
Und dann auch noch hier in die Fliegenfalle gelaufen.
Genau.
Auf dem Balkon.
Ja. Wobei der Fahrraddiebstahl passt ja so ein bisschen in unsere Crime-Folge, ne?
Ja, und
ist ja schon so ein Crime eigentlich.
Aber eingewickelt in der Fliegenfalle passt eigentlich auch zu Crime.
Ja, du hast hier.
Auf meinem Balkon.
Ja, ich bin da reingelaufen in diese Fliegenfalle. Die hängt darunter. Das ist ein extrem klebender Streifen.
Ja.
Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in eine Fliegenfalle gelaufen bin. Das ist ja dieses Röhrchen, was man so rauszieht und dann ist da so Honig dran.
Ja, Honig ist es nicht.
Es
ist ein künstlicher Kleber.
Genau, und der ist so extrem klebend.
Und der hing dir im Gesicht.
Ja, der klebt immer noch. Siehst du da hier? Ja. Das sind die Spuren. Das sind diese Kleber. Ich hätte nicht gedacht, dass das so klebrig ist.
Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du da zweimal reinläufst. So.
Zweimal bin ich reingelaufen.
Ja.
Okay.
Ja. Beim Rausgehen, aber beim Reingehen. Ja. Aber es kann passieren.
Okay.
Das ist menschlich. Wir sind nahbar, wir sind Menschen.
Ja. Aber da sieht man nochmal, wie lange das dauert, bis ich was lerne. Ich muss einfach das so fünfmal denselben Fehler machen.
Aber dann das passiert dir jetzt nie wieder.
Nie wieder. Jetzt bin ich perfekt.
Du,
und ich habe mich auch perfekt vorbereitet für diesen Talk, um jetzt mal den roten Faden.
Das hat mich schon hart genervt, so die letzten 10 Tage. Als ich dich gefragt habe, machen wir einen Talk zusammen, machen wir einen Crime-Talk?
Ja.
Und jedes Mal hieß es, ja, wir machen, morgen, übermorgen, wir sind ganz dicht dran.
Ja, ich war noch nicht mit meiner Vorbereitung war ich noch nicht fertig. Ja.
Diese Vorbereitung, die so akribisch ist, ich habe mir so gedacht, du würdest in irgendwelchen, im Kerzenschein, in
ich
so eine Bücherei.
Nein, ich habe die Original-FBI-Akten angefordert und es hat gedauert, bis die rübergeschifft wurden.
Da mussten die noch erstmal beglaubigt und übersetzt werden, dann brauchtest du den richterlichen Beschluss, dann durftest du dich reinarbeiten und jetzt werden wir gleich erfahren, was du alles rausgefunden hast.
Worum es vor allen Dingen geht. Nein, ich habe wirklich einen Fall mir angeguckt.
Also wir machen eine Crime-Folge jetzt.
Wir machen eine Crime-Folge.
Ist jetzt die siebte Crime-Folge.
Genau, und wir können auch direkt verraten, worum es dieses Mal geht. Wir haben das Oberthema.
Aber vielleicht begrüßen wir nochmal extra jetzt explizit die reinen Crime-Hörer, weil es gibt ja auch welche, die uns nur wegen Crime hören und die wollen gar nicht diese normalen. Läuft die Aufnahme überhaupt?
Ja, die läuft.
Ja,
die läuft.
Gott sei Dank.
Du hast schon.
Ja, dein leicht panischer Blick auf dieses Gerät.
Ja, ich habe auch schon deinen Kaltschweiß gesehen, der da aus deinem Gesicht raus.
Rausläuft.
Ja.
Kalter Schweiß im Crime Talk, weil die Aufnahme nicht richtig läuft.
Ja.
Aber nee, läuft alles. Was regelst du denn da jetzt noch an dem
Rädchen? Ich regel dich ein bisschen leiser, weil du mir auf den Sack gehst.
Ach, ja, aber ich soll hier leiden mit voller Lautstärke?
Ist dir das noch nie aufgefallen in den letzten 42 Folgen, dass ich mich immer so einen Ticken lauter mache, damit du
cooler rüberkommst im Talk,
ne? Der Dominante bin.
Du willst im Talk besser rüberkommen.
Ich will der Dominante und der, deshalb mache ich mich immer einen Ticken lauter.
Ja, deswegen mache ich dich auf unseren Bildern, die ich bei Twitter hochlade, mache ich dich immer so ein bisschen, schneide ich dich so unvorteilhaft ab.
Echt?
Dass man dich nicht so richtig erkennen kann, dass man dich nicht richtig sieht. Ist ja noch nie aufgefallen,
nee,
ne?
Nee, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja. Okay. Aber du bist ja auch nicht hier bei Twitter, du kontrollierst das ja nicht. was ich da für schlechte Bilder von dir extra hochlade, um deine Reputation zu untergraben.
Du, Micha, das stimmt nicht mit dem lauter leiser.
Nein, das stimmt doch nicht mit dem schlecht abgeschnitten.
Kommen wir jetzt zum Thema.
Also, herzlich willkommen, liebe Crime-Hörer. Wir wissen ja, dass wir ein paar Hörer haben, die uns extra dafür hören. Und ganz lieben herzlichen Gruß an euch. Und von anderen haben wir auch schon gehört, dass man am liebsten von unseren, also die alle Sendungen kennen und die am liebsten Crime hören. Ich muss jetzt dazu, zu meiner Schande gestehen, ich mache jetzt gar nicht so gerne diese Crime-Folgen, weil das ist so, da muss man sich so ernsthaft auch so ein bisschen vorbereiten.
Ja,
die Vorbereitung ist ein bisschen anstrengend.
Stimmt, und man hat immer das Gefühl, so das Zepter liegt jetzt so bei dem anderen. Weißt du, was ich meine? Man hat so viel Verantwortung, weil man jetzt so selber den Fall erzählen muss.
Und der andere muss auch so ein bisschen was abgeben, wo man sagt, ich kenne mich da jetzt nicht aus, ich muss mich jetzt drauf verlassen.
Ja, das ist so ein bisschen, es ist ein bisschen anstrengend oder anders, es ist schon anders.
Aber du wolltest jetzt erzählen, was wir für einen Oberbegriff haben.
Wir haben das Oberthema, ich weiß gar nicht, was du für einen Fall hast, aber ich hatte angesprochen, wir machen das Oberthema Bombenattentate.
Ja, und da habe ich gesagt, da kann ich auch was zu beisteuern.
Okay.
Ja.
Also
Bombenattentate?
Ja, also Bombenterrorist,
RAF oder wie?
Ja, zum Beispiel. Wäre jetzt auch eine Idee gewesen. Ich habe mir einen ganz besonderen Fall raus.
Hätte ich doch RAF recherchiert, wäre cooler gewesen.
Weiß ich nicht, aber kennt
wahrscheinlich. Ja, Terror in Deutschland hätte gut gepasst.
Ich weiß ja nicht, was hast du denn für einen Fall?
Nee, das kommt nachher.
Nee, tease doch mal so an, damit die Leute auch wissen, worauf die sich nachher freuen können.
Okay.
Nur mal so ein Satz.
USA.
Okay.
Das ist kein Satz.
Bei mir geht's.
Ich kann einen ganzen Satz sagen.
Hast du, sag mal, haben wir denselben Fall jetzt rausgesucht?
Ich habe rausgesucht.
Also ich habe den
Briefbomben. Briefbomben.
Das ist jetzt, du verarschst mich.
Der einer der Airports und Universitäten.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, klar.
Ich habe den Juna-Bomber rausgesucht.
Ach, was?
Du auch, oder was?
Ja, ich habe den auch recherchiert.
Ja, komm.
Nein, habe ich nicht.
Jetzt erzähle ich den einmal und dann erzählst du den nochmal und dann dürfen die Hörer entscheiden, wer es besser erzählt hat.
Genau.
Das ist geil.
Okay, ich gebe dir einen Teaser.
Okay.
Ich werde in der, ich sag mal, wie lange brauchst du? Eine Stunde oder so?
Weiß ich nicht. Ich versuche es relativ schnell zu machen.
Okay, wir machen jeweils Viertelstunde maximal.
Oh nee, das schaffe ich nicht. Ja, der Fall geht lang.
Okay.
Der geht lang.
Also, mein Teaser lautet, was hat ein selbsternannter Jesus-Freak, oder nee, ich sag's anders, was hat ein selbsternanntes Lamm Gottes, die Zahl 168:1 und Pfefferminz-Schokoladeneis gemeinsam?
Das klingt hochinteressant.
Wir werden es später im Laufe der Sendung...
Genau, später noch erfahren. Jetzt erstmal zum Fall Juna-Bomber. Ich weiß, es ist natürlich ein Fall, der vielen vielleicht schon bekannt ist. Ne?
Ich habe mir auch so überlegt...
Ja, ist auch so ein bisschen so, oh nee, kenne ich schon.
Darf
so.
Ich gerade
aber, noch... Aber an der Stelle muss ich ganz klar sagen, ich bin auf die Netflix-Serie gestoßen vor, keine Ahnung, 3 Wochen oder so. Und das ist das erste Mal, dass ich davon gehört hatte.
Ich wollte,
das ist jetzt ein bisschen peinlich vielleicht auch, weil...
Stefan,
aber ich habe noch nie vorher davon gehört, ja.
Ich hatte mir so im Vorfeld der Sendung überlegt, weil mich das auch so ein bisschen aufgeregt hat, dass du sagst, nee, ich brauche noch einen ganzen Tag und ich brauche noch einen Tag und so weiter.
Ja.
Ich habe gedacht, mach doch so ein paar Stichwörter, reicht doch. Aber ich habe ja unterschätzt, dass du dich da so intensiv reinarbeiten willst. Deswegen habe ich mir schon so zurechtgelegt, deinen Beitrag so ein bisschen zu sabotieren. Mit kritischen Zwischenfragen.
Du willst mein Kartenhaus zusammenbrechen lassen.
Genau, ich wollte dich richtig ich wollte dich richtig zerfetzen, deine Thesen. Aber seitdem das mit dem Fahrraddiebstahl passiert ist und du auch noch in diese Fliegenfalle gelaufen ist, ich werde total nett sein. Und überhaupt, was denn?
Du bist so ein guter Mensch.
Ja.
Ich kann das nicht. Nein, nimm mich auseinander.
Nein,
du kannst das nicht tun. Sei kritisch, wirklich. Ich will das auch.
Ich will nicht zurücklehnen.
Nein, wenn dir irgendwas auf die Nerven geht, wenn du sagst, Stefan, mach mal, oder auch wenn dir das zu lang wird oder komm, oder irgendwas, sag ruhig Bescheid. Ne?
Okay, dann sag ich nur, warum sollte ich jetzt diese Podcast-Folge hören, wenn ich schon die Netflix-Serie geguckt habe? Bringt mir das irgendwas
Neues? Ja, es bringt dir was Neues, weil ich ja nicht nur die Netflix-Serie geguckt habe, das ist ja Hollywood. Ist
du hast auch die Amazon Prime-Doku geguckt.
Nein, ich habe auch unzählige Artikel gelesen. Ich habe eine total lange Doku gesehen, wo der Juna-Bomber selber auch redet. Ich will nicht zu viel verraten.
Merkst du,
ich fange einfach mal an.
Hier dieses Bier, was wir hier trinken, das haben wir in der Imbissbude gekauft.
Ja.
Das steht.
Moment mal.
Ja?
Das ist echtes Geräusch gewesen.
Ja, das hört man, glaube ich, nicht.
Da ach so, okay.
Ist gerade eine Sirene.
Genau. Vom Blaulicht. Also nicht, dass die Leute denken, ah, wir machen von unserem Crime Talk so peinliche Jingles rein. Das war ein echtes
Geräusch. So was würden wir nie machen, ne?
Niemals.
Aber hier dieses Bier, ja. Das haben wir aus der Imbissbude gekauft. Das stinkt total nach Frittenfett. Riech mal an dem Bier. Das ist nicht das Bier, das ist.
Boah! Ja.
Das ist ekelhaft.
Wieso erzählst du mir sowas? Ich war so glücklich mit meinem Bier.
Ach so, jetzt kannst du.
Jetzt kann ich es nicht mehr trinken.
Du musst die Nase zuhalten, wenn du dran trinkst.
Okay, jetzt lass mal anfangen.
Geil.
Die Hörer.
10 Minuten rum, noch nichts erzählt.
10 Minuten gelabert, nichts, kein Crime. Ja. Wir kommen nicht zum Punkt. Ja. Labern uns wieder von Hölzchen auf Stöckchen.
Okay.
So, ich fange an. Also die Crime-Folge geht über den Junabomber. Aber an alle, die jetzt sagen, ich kenne dich schon und
Stefan,
weiß ich. Ja.
Wir haben jetzt ganz exklusiv Premiere für unsere Sendung, haben wir einen speziellen neuen Crime-Jingle.
Ach so, ja stimmt, den müssen wir jetzt erstmal abspielen. Genau. Genau.
Und ich werde den abspielen, weil dann geht das auch schneller, weil den musst du nicht suchen.
Ja, dann spiel ihn ab.
Okay.
Zart und bitter.
Wir schreiben das Jahr 1978 und an einer Universität wird ein Päckchen abgegeben, adressiert an einen Professor. Dieser ist ein bisschen skeptisch und sagt, ich habe kein Päckchen bestellt und so. Und dann macht es so ein Security Officer auf, das Päckchen explodiert, der Officer wird verletzt, Randverletzungen und Splitterwunden. Und die Universität Illinois, wie schreibt man das?
Illinois.
So? Illinois, das ist in,
das S ist stumm.
Das ist, glaube ich, in Nordamerika irgendwo, ne?
Es ist in den USA.
Illinois ist ja ein Bundesstaat.
Ne? Perfekt verortet.
Ich glaube, die Universität hieß Berkeley oder so. Ist aber auch irrelevant. Ich will nicht zu viele Details, weil dann kommen wir nie an bis zum Ende. Und die örtliche Polizei guckt sich das an, ermittelt ein bisschen, kommt nicht weiter. Kein Mensch weiß, wo diese Bombe eigentlich herkommt, was das soll. So, dann passiert erstmal ein Jahr nichts. Dann 1979, selbe Universität, wieder an einen anderen Professor, dasselbe Spielchen, wieder macht irgendein Student diesmal, glaube ich, das Paket auf, weil der das findet. Also im Nachhinein stellt sich raus, die Bombe hat nicht in den Briefkasten gepasst, deshalb lag die in dem Falle dann auf dem Parkplatz. Wieder explodiert es, ein Student diesmal wird verletzt. Und wieder ermittelt die Polizei, immer noch örtlich.
Was war das für ein Sprengsatz? Irgendwas
selbstgebautes? Ja, so ein selbstgebauter Sprengsatz. Das kommt mit so Rohrbomben.
Mhm.
Also relativ amateurhaft.
Ja.
Relativ amateurhaft. Ja. Und wieder ermittelt die Polizei und man findet nichts und denkt, was ist das? Soll das jetzt, wird das jetzt so weitergehen? Oder was soll das? Und wer schickt, hat dieser Professor irgendwelche Leute, die irgendwelche Feinde oder so? Weiß man nicht. Dann 1979, wieder ein halbes Jahr später, plötzlich in einer American Airline, Boeing, auf voller Flughöhe, explodiert eine Bombe im Gepäckraum, reißt ein Loch in den Boden und das Flugzeug muss eine Notlandung machen. Ich glaube, 12 Passagiere mit Rauchvergiftung werden aus dem Flugzeug rausgeholt.
Also in dem Flugzeug ist eine Bombe explodiert und das Flugzeug ist nicht abgestürzt.
Nein, weil die Bombe,
Wahnsinn.
Ja, die Bombe war eigentlich so konzipiert, dass sie das Flugzeug auch hätte komplett vom Himmel holen sollen. Und wäre auch passiert, wenn die Bombe nicht fehlerhaft explodiert wäre.
Okay, also die ist nicht so richtig hochgegangen wie geplant.
Die hat nicht so richtig geklappt. Die Polizei hat das sich angeguckt und hat auch sich gesagt, ah, der Typ, der kann das noch nicht so gut.
Also der Attentäter wollte unbedingt, der wollte eigentlich ein Flugzeug zum Absturz
bringen. Ganz genau, der wollte dieses Flugzeug vom Himmel holen. Das hat nicht geklappt. Dieser Höhenmesser, der in der Bombe drin war, ist dann auf einer bestimmten Flughöhe explodiert und das war auch so ein bisschen amateurhaft.
Moment mal, der hat ein Gerät da eingebaut, das bestimmen soll, dass das Flugzeug ab einer bestimmten Höhe.
Ja. Und zwar, das haben die auch nachkonstruiert, mit einem Barometer
von. Aber warum?
Mit einem Barometer von einem.
Von der Wetteruhr.
Nee, genau, von der Wetteruhr aus dem Garten.
Ja.
Also eigentlich schon ziemlich gut.
Ne? So eine Gardena-Wetteruhr hat er da eingebaut.
Genau.
Also so ein Barometer-Ding. Also
genau, so ein Barometer aus dem Gartenhaus. So. Und,
ja, aber wozu? Was bringt ihm das? Das soll auf einer bestimmten Höhe explodieren.
Ja, damit da oben ist das Flugzeug am verletzlichsten. Du weißt doch, wie das ist
bei Flugzeugen. Das ist auch bei 100 Meter Höhe verletzlich.
Nein, überhaupt nicht. Je höher das Flugzeug ist, desto empfindlicher ist das alles. Da ist Druck, tierischer Druck. Wenn da oben eine Bombe explodiert, ist das viel gefährlicher.
Stimmt, da muss ich dir recht geben.
Und das hat aber nicht geklappt.
Hast du gut recherchiert.
Das war schon dein erster Versuch, ne?
Aus Glatteis zu
komplett, führen. Komplett aus, ja, genau. Hat leider nicht funktioniert. Da musst du dir noch ein bisschen mehr Mühe
geben. Muss ich früher aufstehen,
ja. So, und ab dem Zeitpunkt schaltet sich das FBI ein, ne? Die Bundespolizei, weil die sagen, ey, wenn hier die Airlines bedroht werden, dann ist Amerika bedroht. Und anfangs war das nur so eine örtliche Berichterstattung in den Unis, da diese Bomben, da war ja irgendwie noch nicht so eine landesweite Berichterstattung, aber dann schalten sich die Medien immer mehr, interessieren die sich immer mehr für diesen Bombenattentäter oder die Bombenattentäter, kein Mensch weiß, wer das ist.
Oder Attentäterin,
keiner weiß, wer das ist.
Obwohl diese Profiler, die wissen ja direkt.
Ja, das ist
ziemlich aber, wahrscheinlich, dass das ein Typ ist.
Die wussten noch gar nichts.
Aber gab es jemals eine Frau, die Briefbomben verschickt hat?
Gibt es da
dokumentierte Fälle?
Vielleicht, keine Ahnung.
Aber eher selten.
Ja, RAF, ne? War da nicht auch Frauen dabei?
Da waren auch Frauen
dabei. Bei der RAF.
Das stimmt, ja.
Okay, ich will zum Punkt kommen. Das FBI schaltet sich ein in die Ermittlungen. Und diese ganze Aktion wird halt auf höchste Stufe gestellt, weil jetzt halt, ich meine, wenn so eine Flug-Airline bedroht ist, dann fängt das dann auch irgendwann an, so ein wirtschaftlicher Druck sich aufzubauen, ne? Weil die Airlines plötzlich.
Ja, Stefan, es ist klar.
Ist egal, der Druck steigt, die müssen ermitteln, müssen
FBI
auch.
FBI hat sich eingeschaltet.
Okay, alles klar.
Und dann, das haben wir jetzt verstanden.
Genau. Und jetzt ist die Frage, was gibt es eigentlich für Beweise, Hinweise, wer war das? Und die finden absolut nichts. In diesen
Bomben war kein Fingerabdruck, Visitenkarte.
Keine nichts. Visitenkarte, keine Spuren von Haare. Haaren. Ja, ich meine, wieso nicht? Da diese Splitter, diese ganzen Bombenteile findet man ja überall. Oh. Und da kann ja noch irgendwo DNA-Spuren dran sein, Haare, irgendwas. Man findet gar nichts. Sogar die Batterien, da wurden die Seriennummer rausgekratzt, damit man nicht zurückverfolgen konnte, wo die Batterien gekauft wurden.
Oh Gott.
Der Typ, der diese Bomben baut oder die Gruppe, ist ein Geist. Keiner weiß, wo die herkommen. Und der Kleber, dieser Epoxy-Harz, das hat man rausbekommen.
Was für ein Harz?
Ja, dieser Harz, womit die Bomben zusammengeklebt werden. Die sind immer in so Holzkisten. Also der arbeitet so ganz penibel mit so Holzbausteinen. Und diese Holzkisten, die sind mit einem Kleber zusammengeklebt, der aus geschmolzener Hirschhufe gemacht ist.
Klingt also nach einem Waldorfschüler.
Ja, das ist schon so, wo die...
So ein
das, da hat sich schon das FBI gedacht, so, was ist das für ein Typ, der seinen Kleber aus geschmolzener Hirschhufe macht. Aber natürlich auch raffiniert, weil dann wiederum weniger Hinweise es gibt, wo er hätte den Kleber kaufen können. Ne? Dann gehen die den Schrottteilen nach.
Aber Kleber kann man überall kaufen.
Ja, okay, aber man könnte es vielleicht spezifizieren.
Dieser Klebstoff wird nur in einem bestimmten Handwerksbetrieb.
Hätte ja, das FBI versucht jeden Strohhalm. Genau. Jeden Strohhalm.
Aber das ist ja auch ein guter Hinweis, dass dieser Klebstoff selbst hergestellt ist.
Ja, aber man weiß nicht, was das soll, wo der herkommt, wo gibt es Hirschhufe.
Aber vielleicht in der Einöde. Ein Typ, der zurückgezogen in der Wildnis wohnt.
Weiß ich nicht. Weiß man noch nicht. Okay. Und man weiß noch gar nichts. Und dann gehen die diesen Schrottteilen nach, dann gucken sie sich die Schrottteile an. Der baut diese Bomben immer mit so Rohren, das sind Rohrbomben. Diese Rohre, das sind so Abflussrohre. Dann gucken die in jedem Schrottplatz der von Nordamerika, schauen die, ob da irgendwelche Leute Schrottteile kaufen. Die finden absolut
Wer hat kürzlich hier Rohre mitgenommen?
Wäre jetzt mal eine Idee. Es gibt allerdings so langsam... Achso, genau, in diesen Bomben gibt es immer so Abzeichen. Da steht FC drauf. Das ist das Einzige, was die haben.
FC Köln. Ein Hinweis.
Weiß man
nicht.
Ein
Typ aus der Ultraszene der Bundesliga.
Weiß man nicht. Und FC fragen sich viele, was ist das? Irgendwie, dann überlegt sich das ja, Father Christmas, Future Code.
Wieso Christmas?
Weiß ich nicht. Irgendwie vielleicht
wieso denn Christmas?
Ja, weil irgendwann.
FH?
Ja, weil genau das passiert irgendwann. Der schreibt
FC,
immer.
Meine ich.
Irgendwann fängt er an, Briefe zu schreiben, dieser Typ, der die Bomben baut. Und diese Briefe sind immer mit dem Absender FC geschrieben. Und das FBI rätselt, das sind so Kurzbriefe.
Und wie kommen die da auf Weihnachten?
Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, weil in einem Brief liest man so raus, da steht drin, Father, Dad, it is I. Das ist so aus den Anfangsbuchstaben der Sätze, liest so ein Profiler den Satz Dad, it is I raus. Und dann denken die halt, der hat irgendwie Probleme mit seinem Vater.
Aber was hat das mit Weihnachten zu tun?
Weil, ja, weiß ich nicht, weil F vielleicht für, C vielleicht für Christmas steht und F für Father. Und vielleicht hat er sich an Weihnachten mit seinem Vater gestritten und deshalb baut er Bomben. Weiß man nicht. Man überlegt in jede Richtung. Oh, das ist echt, ja, wirklich. Es ist wirklich so, man hat in jede Richtung gedacht.
Da bin ich mit FC Köln gar nicht so weit weg gewesen, ne, wenn die hier an
Nein.
Christmas Stimmt. denken.
Also, und ganz wichtig noch, irgendwann nennt das FBI diesen Typen Unabomber. Weißt du, woher der Name kommt?
Das weiß ich zufälligerweise, weil es einmal auf den Universitäten diese Anschläge gab.
Ja.
Und auf Flughäfen? Genau. Oder?
Airlines.
Ja, Airlines.
Also Uni und Airlines, Una, deshalb Una-Bomber. Mhm. Okay, da kommt der Name her und die nennen ihn dann so. So, und dann gehen diese Bomben.
Also man könnte auch sagen UNA-Bomber.
UNA-Bomber, die und nennen ihn aber immer Una-Bomber.
Genau.
Und irgendwann schreiben die Zeitungen auch total viel über den und der schreibt dann so ganz kurze, ja, so Forderungen, so radikale Forderungen an bestimmte, auch an Leute teilweise, denen er die Bombe geschickt hat. Der teilweise kommuniziert dieser FC mit diesen Leuten und da stehen immer so kurze Briefe und aus diesen Briefen lässt sich so rauslesen, dass der irgendwie so ein Anarchist ist.
Also der schickt denen auch die Gesellschaft, Briefe irgendwann.
Ja, genau. Das kommt so raus und dann liest man so raus, das ist so ein Gesellschaftshasser, der irgendwie ja verhindern will, dass die Gesellschaft technologisch fortentwickelt wird. Mhm. So, das kriegen die dann so langsam raus und das ist auch, dazu bekennt er sich auch. Mhm. Und dann entschlüsseln die so langsam, okay, das ist so einer, der ist irgendwie unzufrieden mit der Gesellschaft und will irgendwie, hat es wohl auf Leute abgesehen, die Schlüsselrollen in der gesellschaftlichen Entwicklung haben, also Professoren. Die Bombenattentate gehen dann immer weiter. Die haben ja 1978 angefangen. Das zieht sich dann über die Jahre hinweg, kommt immer so jedes Jahr ein, zwei Bomben irgendwo hin, teilweise an Airlines, in Flughäfenbereiche, viel an Universitäten, an Wissenschaftler. Irgendwann trifft's, dann wird sogar einer getötet. Das ist so ein Professor, der an einem Down-Syndrom forscht.
Ist das dann jetzt das erste Todesopfer?
Das erste Todesopfer passiert 1987.
Und vorher waren es nur Schwerverletzte?
Nur Schwerverletzte oder auch Leichtverletzte.
Weil die Bomben nicht gut gebaut waren.
Genau, und die Bomben werden immer besser. Der wird immer raffinierter, der lernt dazu, benutzt irgendwann auch andere Chemikalien. Mhm. Also die werden immer effektiver, die Bomben auch. Ja. Und dann irgendwann 1987 gibt es eine Wende in dem Fall. Und zwar wird an einem Computerladen mal wieder, weil das Computer hat ja auch was mit Entwicklung der Gesellschaft zu tun, wird wieder so eine Bombe abgegeben, die explodiert und dann stirbt. Genau, bevor die explodiert, sieht eine Frau, die in dem Computerladen arbeitet, wie ein Typ auf den Parkplatz kommt und da ein Paket hinlegt. Mhm. Und die denkt sich nichts dabei und denkt, oh, okay. Dann geht irgendwann der Besitzer von dem Computerladen raus, hebt das Paket auf, wird zerfetzt.
Tot, der stirbt.
Stirbt.
Ja.
Und dann ist das natürlich gewaltig fürs FBI, weil die endlich eine Person haben, die diesen Bomber beschreiben kann, wer das überhaupt ist. Der hat halt in diesen Briefen immer gesagt, sie seien so eine anarchistische Gruppe, die gesellschaftliche Veränderung wollen.
War er das denn auch selber, der die Bombe dahingelegt hat?
Also es ist zum erstmal nur ein Typ. Und
war er es denn? Oder hat er einen bezahlt vielleicht? Oder einen Lieferant
nein,
oder so?
Er war es.
Okay.
Es war der Unabomber. Der hat diese Bombe dahingelegt.
Wie unvorsichtig eigentlich, ne?
Ja, aber die Frau hat ihn auch gesehen und dann geht das FBI direkt hin und fragt natürlich die Frau, wie sah der aus? Und sie beschreibt ihn dann so, ja, der hatte so einen Kapuzenpulli an und so eine Pilotenbrille. Mhm. So eine Aviator-Brille. Hast du schon mal gehört, den Namen?
Ja, klar.
Das sind diese
Ray-Ban Aviator,
ja, hab ich doch das auch. Sind diese, genau, das sind diese Piloten.
Ich hab doch fast eine an hier.
Ja, so ähnlich sah die dann aus. Ja. Siehst auch ein bisschen aus wie der Unabomber. Ja, wirklich, so mit Kapuzenpulli siehst du ein bisschen ähnlich.
Ich habe aber keinen Kapuzenpulli an.
Okay, ja, aber wenn du jetzt einen anhättest, ist auch egal.
Soll auf jeden Fall, jetzt soll ich einen holen?
Und dann beschreibt, nein.
Ich bin hier ja zu Hause, ich kann gerade zum
Nein, das irritiert mich nur. Das irritiert mich nur. Okay. Und diese Frau muss den dann sofort diesen Typen beschreiben. Die beschreibt ihn dann, wie der aussah. Und dann kommt ein Phantomzeichen, dann macht natürlich direkt ein Phantomzeichenbild. Der Witz an diesem Phantombild ist aber, komischerweise, dass dieses Bild nie veröffentlicht wird, sondern das FBI recherchiert erstmal weiter rum. Dann irgendwann, nach einem halben Jahr, kommt das FBI nochmal zu dieser Frau und sagt, können Sie nochmal bitte den Typen genau beschreiben? Dann beschreibt ihr den wieder, beschreibt aber dummerweise den Phantomzeichner.
Was?
Ja, und gar nicht den, gar nicht den, den,
also diesen, der Phantomzeichner, der ihm, der Frau gegenüber saß.
Den beschreibt sie dann.
Statt, der hat quasi statt, ein Bild von sich selber gemalt oder was?
Nein, dann kommt, wird ein zweiter Phantomzeichner an den Fall gesetzt, der nach einem halben Jahr nochmal eine Phantomzeichnung macht. Angeblich ein besserer Phantomzeichner. Okay. Und die beschreibt dann aus Erinnerung, komischerweise, irgendwie bringt die was durcheinander und beschreibt dann mehr oder weniger den Phantomzeichner. Das heißt, dieses Phantomzeichenbild, das wird zwar massenhaft veröffentlicht und ist auch mittlerweile das bekannteste Phantombild, das es je gegeben hat in der Kriminalgeschichte, ja. Und dieses Phantombild, das ist ein Kult, das ist eine Pop-Ikone, das haben schon, ich glaube Andy Warhol hat da glaube ich schon Kunst draus gemacht oder sowas. Mhm. Und dieses Phantombild wird veröffentlicht und beschreibt diesen Typen eigentlich gar nicht richtig. Da steht dann zum Beispiel auch drin, er hat rote Haare, stimmte gar nicht.
Ich wüsste auch überhaupt nicht, Stefan, ja, wie ich das jemanden beschreiben sollte, wie jemand aussieht. Ich kenne dich ja ganz gut. Wie sollte ich dich beschreiben? Wie sollte ich dich einem Phantomzeichner beschreiben? Klar, der stellt mir natürlich auch Fragen.
Ja.
Aber
ich wüsste auch nicht.
Ja.
Ja, Nase,
ja, der hat
Augen.
Ein normales Gesicht.
Ja.
Oder wenn man dann sagt, ah, der sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man mit dieser Info schon was anfangen?
Als Phantomzeichner. Ja, dann irgendwie malst du dann irgendwie irgendeinen Typen, der gut aussieht, das bringt ja nicht, natürlich nie weiter.
Und dann kannst du sagen, nee, so gut jetzt doch nicht.
Also ich verstehe auch nicht, wie so ein Phantomzeichner arbeitet, wie die das rauskriegen. Ich schätze mal, die machen dann, legen der immer so ganz viele Beispiele vor. Und dann so und die so, nee, so nicht. So und dann nee, so. Und dann muss sie nur zustimmen.
Also im
so
im Ups gab es doch auch so ein Phantomzeichen Assistenten. Da gab es irgendwie so 20 Augenpaare, dann gab es irgendwie 6 Nasen, ein paar Schnurrbärte. Ja.
Und hattest dann, du sowas?
Oder? Das war mal im Yps oder in der Mickey Mouse ehrlich? Drin. Und so quasi so ein Extra. Ne? Aber das war natürlich total schlecht.
Ja.
Aber früher wurde, glaube ich, so gearbeitet. Auch mit so Schablonen.
Ja.
Und dann gab es dann so, was weiß ich, 6 Bärte. Aber wenn du halt sagst, ja, der hat keinen Bart. Ja, na, okay, dann hat er also einen normalen Mund. Ja, toll. Und hat der eine große Narbe?
Vor allen Dingen.
Nein, der hat auch keine Narbe.
Vor allen Dingen.
Okay, hat er eine spitze Nase? Nein, eine normale.
Ich finde das auch.
Also wenn du normal aussiehst, hast du schon Schwierigkeiten, das zu zeichnen.
Ja, und ey, wie schwachsinnig ist es, ein Phantombild anzufertigen mit einer Sonnenbrille? Ich meine, das Erste, was dieser Typ machen wird, ist diese Sonnenbrille abziehen, oder? Ich meine, wie kann man nur einen Typ mit Sonnenbrille?
Aber
dann denken alle,
ein
Typ mit Sonnenbrille, also...
Das ist egal. Ich habe mal ist jetzt auch aktueller Fall, da würde ich sagen, da machen wir auch mal eine Sendung drüber, wenn der Prozess anfangen sollte über Madeleine McCann,
dieser
mutmaßliche Entführer. Oder man weiß ja noch nicht genau, was da passiert ist. Aber ich kenne die Doku.
Maddie, dieses Mädchen da in Portugal, was
entführt
wurde, dieses kleine Mädchen.
Da werden wir drüber reden. Okay, es werden alle drüber reden. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass wir es auch aufgreifen. Aber ich würde sagen, wenn der Prozess anfängt. Es bringt jetzt nichts, darüber zu reden. Aber was mir bei der Doku da aufgefallen ist, da war auch eine ganz, ganz berühmte Phantomzeichnerin, die da mit Zeugen geredet hat. Und die Zeugen hatten gar kein Gesicht.
Ja.
Aber sie hat trotzdem ein Phantombild ohne Gesicht gezeichnet von einem, das war so ein Mann, der so seitlich, also das war ein Bild, das war so seitlich gemalt mit so einem Kind auf dem Arm und ich sag mal, so die Körperhaltung. Dann redet man über sowas. Was hatten Sie für ein Gefühl? War der sehr schnell unterwegs?
Oder ja, aber wie ging an solchen Merkmalen kann man doch keinen Täter
finden. Aber wenn jemand was gesehen hat, man muss ja immer auch davon ausgehen, das ist nicht für Leute, die sagen, ja stimmt, das ist mein Nachbar, sondern vielleicht für Leute, die da waren und gesagt haben, ja, jetzt, wo ich das sehe, habe ich vielleicht doch irgendwie das Gefühl, ich hätte was
gesehen. Ja, es ist ja auch oft so, dass dieser Typ, es ist ja nicht so, dass die den dann irgendwo in der U-Bahn sehen, ey, da ist er, sondern es ist ja oft so, dass das irgendwie so der Nachbar ist oder so, der jeden Tag grüßt und irgendwann fällt denen auf, ey, der sieht aus wie mein Nachbar, die den so richtig gut kennen, ne? Darum geht es ja dann oft wahrscheinlich bei diesen Phantombildern.
Oder die irgendwie ein Gefühl dadurch kriegen. Die haben ja natürlich immer ganz, ganz viele Hinweise, die nichts bringen, aber vielleicht ist da einer dabei.
Okay, ich mache jetzt mal weiter, weil sonst komme ich nicht weiter, das ist der Fall.
Aber es war doch jetzt fertig, oder?
Der Fall, oder was?
Ja.
Nein, der
da
geht
hat
noch.
Ein Typ Bomben gelegt.
Genau. Bomben. Aber jetzt ist die große Frage, kriegen die den oder kriegen die nicht? Das ist noch die große Frage.
So.
Ich meine, wir sind jetzt bei 87, der ist schon seit 10 Jahren, terrorisiert er die USA und immer noch, der Typ ist ein Geist. Ja. Niemand weiß, wo der ist. Keine Hinweise. Gut, das Phantombild, was wir jetzt besprochen haben, was kein bisschen einen weiterbringen wird, weil dieses Phantombild gar nicht ihn beschreibt. Und jetzt sind wir im Jahr 1993.
Wieso sind wir jetzt auf einmal
hier? Weil der immer weiter bombt, es passiert nichts Neues, so. Die Leute sterben und es gibt keine Hinweise. Und das, man hat das Gefühl, das geht jetzt immer so weiter. So, bis der vielleicht dann irgendwann alt ist und stirbt. So. Und das ist der Punkt, 1993, das FBI ist, steht unter totalem Druck, weil es nicht schafft, diesen Typen zu finden. Und 1993 ziehen die dann irgendwann, okay, jetzt steige ich so ein bisschen in die Netflix-Serie ein. Das ist jetzt so ein bisschen Hollywood, aber das stimmt, auch habe ich recherchiert. Die ziehen so einen Profiler in das Team ein, das die für den Unabomber gegründet haben bei dem FBI. Ja. Übrigens, das größte Ermittlungsteam der Kriminalgeschichte, das es je gegeben hat. An diesem Fall haben 200 Beamte mitgearbeitet. Mhm. Also da gab es, ich glaube, 150 feste Mitarbeiter und nochmal 50
Freelancer.
Ja, irgendwie Beamte, die da mitgearbeitet haben. 15 Millionen Dollar wurden ausgegeben für die Menschenjagd nach diesem Unabomber. Es war einfach die größte Verbrecherjagd der amerikanischen Kriminalgeschichte. Und 1993, der Typ ist immer noch ein Geist. Jetzt wird dieser Profiler hinzugezogen, der heißt James Fitzgerald. Den hat es echt gegeben. Und das ist so ein Linguist. Weil denen fällt nichts mehr ein. Die wissen nicht mehr, was die machen. Es gibt keine DNA-Spuren, nichts. Und die sagen, wir
müssen. Linguist heißt, er kennt sich sehr gut mit Sprache aus.
Ja. Und die sagen, wir können nur noch anhand dessen Briefen irgendwas finden, wo der herkommt, wo der sitzt, was der macht. Wir müssen seine Briefe lesen. Und in der Netflix-Serie.
Vorher haben die Briefe nie richtig gelesen.
Ne? Ja, das war nur so ein Bekennerschreiben. Da stand dann irgend so ein Gedöns drin mit anarchistische
verwirrende
Technologie ist scheiße und wir müssen das stoppen, weil die Menschen werden versklavt und bla durch Technik und so. Und was, das kann doch jeder schreiben. Wo willst du da einen Typen finden? Und dann geht dieser Typ hin, James Fitzgerald, und untersucht dann halt diese Sprache. Und in dieser Netflix-Serie ist das ziemlich geil gemacht, wie dieser Profiler halt so total nicht ernst genommen wird. Also es ist schon ziemlich unterhaltsam, weil der kommt dann halt immer mit so Sprachsachen an, so Rechtschreibgeschichten. Und dann sind da so Hardcore-Vorgesetzte, die sagen immer so, Alter, geh mir nicht auf den Sack, wir brauchen forensische Hinweise und nicht irgendwie deine Rechtschreibereien kannst in die Tonne klopfen. Also es ist schon ziemlich lustig und gut gemacht. Und das FBI, das ist jetzt ein bisschen aus der Serie, recherchiert ja schon seit 18 Jahren. Und hat schon so ein Bild von
diesem. Wieso seit 18 Jahren?
Ja, der 1993, der hat 78 angefangen. Ich habe seit 15 Jahren oder so, okay, bombt der schon rum. Und die haben natürlich schon ein Profil von dem erstellt, von diesem Bomber. Natürlich hatten die auch schon andere Profiler daran gesetzt. Und die sagen so, ja, das muss irgendwie so ein Flugzeugmechaniker sein mit niedrigem Schulabschluss.
Wieso Flugzeugmechaniker?
Ja, weil der irgendwie immer diese Technik in den Bomben verwendet. Die haben sich so ein Profil erstellt, okay. Und wahrscheinlich hat er eine Sprengstoffausbildung und einen sehr niedrigen IQ. So. Okay. Und das ist so deren Profil, das Profil, was sie von dem Täter erstellt haben. Und dieser James Fitz, dieser neue Profiler, geht hin und sagt, Leute, das ist totaler Bullshit.
Die Freunde nennen ihn James Fitz.
Oder? Nee, die nennen ihn im Film, nennen ihn immer Fitz. Ach so. Und den hat es wirklich gegeben. Und der sagt immer so, Leute, das ist Schwachsinn. Der Typ, der diese Bomben baut, da ist eine extrem hohe Intelligenz am Werk. Der Typ ist extrem intelligent. Und ich so, das ist Quatsch, wieso soll er intelligent sein? Die haben ein völlig falsches Bild von ihm, seit Jahren erstellt. Ja. Und okay, das ist jetzt so ein bisschen Hollywood. Ich weiß nicht, ob es genau auch so gewesen ist. Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht so genau, konnte ich auch nicht rauseruieren. Und auf jeden Fall soll dann ein komplett neues Profil erstellt werden. Das soll dieser Fitz machen.
Aber der ist doch nur Linguist.
Der ist nur Linguist, ja, aber der muss
der dann
nur,
so ein Profil
nur, ja, kann ich, sag ich dir gleich, wie der das macht. Das ist total interessant, okay, wie der gleich so einen Brief auseinandernimmt und dann sagt, wer das ist.
Aber sag das doch
jetzt. Das ist total krass.
Jetzt. Sag das doch
ja,
jetzt.
Ich will noch eine Sache sagen. Okay. In der Netflix-Serie gibt es so eine Bombendrohung an einem Flughafen. Die hat es auch wirklich gegeben und dann sagt er nachher, der Typ, ja, ich nehme die Bombendrohung zurück, ich bomb kein Flugzeug in die Luft. Und dann wissen die nicht, ob die wieder den Flugverkehr freigeben sollen und setzen diesen Fitz an den Fall und sagen, können wir dem trauen? Und dieser Fitz untersucht dann die Briefe und sieht zum Beispiel, dass der in seinen Briefen, wenn der einen Fehler macht, das so total korrekt und krass durchstreicht. Und daraus liest er so, okay, der Typ, der will alles richtig machen, der will seinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, der will glaubwürdig sein und liest das da so raus und sagt dann so, ich schätze den so ein, der will nicht so ein Irrer oder ein Spinner sein, sondern man, der will, dass man ihm vertrauen kann. Und sagt dann so, das ist, der sagt, das ist ein Streich, dann ist das auch ein Streich. Und dann geben die den Flugverkehr wieder frei. Ob das jetzt genauso gewesen ist, weiß ich nicht. Das ist in der Netflix-Serie so. Und dann fliegt halt kein Flugzeug in die Luft. Und dann haben die Vertrauen endlich in diesen linguistischen Profiler.
Hast du da nicht noch eine zweite Quelle zu recherchiert, ob das jetzt stimmt, was in der Netflix-Serie so?
Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich sag ja auch, das, was Hollywood und Fiction ist, sage ich ja auch, weiß ich nicht so genau, das, ob das genauso gewesen ist, weiß ich nicht, aber in der Serie kriegt er dann halt sein Team und dann vertrauen ihm und sagen, okay, jetzt setz dich an den Fall dran. Mhm. So, und jetzt, das ist jetzt wieder Realität, so ist es passiert.
Jetzt nimmt das jetzt ganze Fahrt
kommt,
auf.
Jetzt kommt die große Wende in dem Fall. Jetzt passiert das, wo auch der Unabomber total leichtsinnig geworden ist. Und wo, er hätte nie damit gerechnet, dass man ihn kriegt, der war immer, der dachte immer, man kriegt ihn nicht.
Jetzt hat er den großen Fehler gemacht.
Jetzt kommt die große Wende und zwar schickt dieser Unabomber ein Manifest raus. Mhm. 56 Seiten, wo der wohl jahrelang dran geschrieben hat.
Das ist ja fast so viel, wie du hier auf deinem Schoß liegen hast.
Ähnlich. Und hat da so Jahre dran geschrieben, schickt das an die New York Times und die Washington Post und sagt, okay Leute, ich will, dass ihr das veröffentlicht. In euren Zeitschriften, das ganze, ganz USA soll mein Manifest lesen, meine Gedanken. Mhm. Und wenn ihr das macht, werde ich keine Bombe mehr zünden. Also keine Bombe mehr verschicken. Mhm. Und dann, das ist jetzt nicht mehr Netflix. Okay, wir sind jetzt wieder im
Real. Das ist Erpressung.
Wir sind jetzt im realen Fall. Das ist Erpressung, genau das ist es. Ja. Und das ist Verhandeln mit Terroristen.
Ja.
Und du weißt selber, dass Verhandeln mit Terroristen ein ganz schwieriges Thema ist für Regierungen.
Mhm.
Also zum Beispiel bei dieser Flugzeugentführung Mogadischu. Auch da war das, hat Helmut Schmidt dann gesagt, wir verhandeln nicht mit denen, sondern hat diese so Spezialeinheit dahin geschickt. Ich will nicht von Fall ab.
Das war der erste GSG-9-Einsatz.
Genau. Und auch da war das große Thema, verhandeln wir mit Terroristen? Und am Ende haben die gesagt, nein. Und auch hier will das FBI nicht mit diesen Typen verhandeln und sagt, wir drucken das auf keinen Fall. Diese Hassschrift, dieses Irrsinn drucken wir nicht. Wir geben dem keine Plattform. Und
damals gab es noch kein Internet. Ne?
Ja, der konnte das eben. Ja. Sonst hätte er es einfach selber hochladen können. Und die wollen nicht verhandeln und berufen sich immer auf den Zodiac-Killer. Schon mal von gehört?
Ja, haben wir ja auch in der Sendung schon.
Ja.
Den hast du mal Moodiac-Killer genannt.
Okay.
Und tut mir leid, ich wollte dich, aber das fand ich so süß damals.
Ehrlich?
Das irgendwie, erkennst du den Moodiac?
Wahrscheinlich habe ich da irgendwie so einen Smoodo oder so. An den Fanta 4 gedacht irgendwie. Ne? Ja, man wirft ja manchmal so Sachen durcheinander. Ne?
Den Smoodio-Killer.
Den Smoodio-Killer.
Wieso, naja, mit denen hatten die verhandelt und haben schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Mit dem haben die, genau, die hatten auch, der hatte ja auch so, der wollte so Sachen, so, der hatte immer so Kreuzworträtsel, die sollten veröffentlicht werden und so. Darauf haben die sich eingelassen, weil die dachten, die kriegen den dann und die haben den auch nie gekriegt, nie.
Immer noch nicht.
Bis heute nie gefunden. Hat etliche Menschen umgebracht, wurde nie gefunden. Und dasselbe befürchten die jetzt auch bei diesem Unabomber, dass sie den nie kriegen.
Ja.
Und aber irgendwie findet eine unglaubliche Diskussion statt im FBI selber und am Ende setzt sich dann doch die Fraktion durch, die sagt, lass uns das jetzt veröffentlichen, weil es gibt zwei Sachen. Ja, okay, der Hauptgrund ist, vielleicht melden sich Leute und sagen, ey, das klingt wie mein, keine Ahnung.
Mein Opa, der labert auch immer
mein sowas. Mein Opa, der labert auch immer sowas.
Okay.
Genau. So, im Endeffekt geht es darum. Und dann.
Aber es hätte doch auch ganz viele Leute geben können, die das lesen und sagen, hey, der hat voll die guten Ideen, ich mach das jetzt auch.
Ja, darf ich dazu nochmal ganz kurz sagen, was in diesem Manifest überhaupt steht?
Ja.
Interessiert dich das?
Ja, klar.
Also
grob.
Grob, das Manifest hat den Titel Die Gesellschaft und ihre Industrialisierung. Und es geht um die Technologie, dass die immer unkontrollierbarer wird, dass sie die Menschen schadet und die Umwelt kaputt macht. Und dass es ja eine Revolution braucht, um das zu stoppen. Und
klingt jetzt erstmal nach Friday for Future.
Klingt für mich, genau. Klingt für, ja, und das ist auch das, was viele Leute sagen. Im Grunde genommen war das, was der wollte, absolut.
Ja, aber was wollte er denn, außer diese?
Absolut nachvollziehbar.
Das war ja,
ich meine, guck dir doch an, was passiert ist. Wir haben Atomenergie erfunden. Was machen wir? Bauen Atombomben und töten Tausende von Menschen. Und natürlich ist das, stimmt das, was da drin steht, irgendwie ein Stück weit.
Ja, aber was sagt er denn noch so?
Ja, mehr eigentlich nicht. Er sagt 56 Seiten lang, wir werden Sklaven unserer eigenen Technik. Wir können uns irgendwann nicht mehr selber für irgendwas im freien Willen entscheiden, weil wir uns den Maschinen und der Technik und den Computern unterordnen. Guck dich doch selber mal an. Wie oft guckst du jeden Tag in dein Handy?
Ja, aber warum? Und das wollte der nur unterstreichen?
Mit
Bomben.
Nein, der wollte, dass dieses System sofort umgedreht wird, dass wir wieder rückständiger werden, dass wir aufhören mit der Technologie, und dass wir wieder zurück zur Natur finden. Und
deswegen hat der Universitäten angeschrieben.
Ja, deshalb hat der Uni
fortschrittliche
alles Leute, die irgendwie zu tun hatten mit Fortschritt. Vor allen Dingen in erster Linie Wissenschaftler und Computer
Festplatten.
Was weiß ich, Computerunternehmer, Computerfirmenunternehmer, okay. Sowas in der Art. Und halt auch Airlines, weil die letztendlich auch Fortschritt bedeuten. Er wollte im Prinzip eine neue Gesellschaft und meinte halt, die Bomben wären Mittel zum Zweck. Anders würde er es nicht schaffen und anders würde er auch keine Aufmerksamkeit kriegen. Nach wie vor, der Mann ist ein Geist, keiner weiß, wer er ist. Und ach so, vielleicht noch ganz kurz, in der Serie ist das eigentlich ziemlich cool gemacht. Die bauen dann noch so ein, das weiß ich wieder nicht, ob das wirklich so gewesen ist, aber die kommen dann noch auf die Idee, pass auf, die können so nachvollziehen, so ungefähr, wo der so herkommt. Das konnten die auch tatsächlich, weil der seine Pakete in Chicago und in San Francisco abgegeben hat, musste der irgendwie so aus Nordamerika kommen, so aus der Ecke. Und dann kommen die irgendwie auf die Idee, pass auf.
Wie aus Nordamerika, das ist ein Kontinent.
Ja, aber es gab so Nord.
Aus dem Nordwesten der USA.
Nordwesten der USA. Da okay. Irgendwo muss der sein, weil der, wenn man die Postwege nachvollzieht, ist das so das Area, wo der irgendwie wohnen müsste. Mhm. Und das haben die so rausbekommen und dann rekonstruieren die dann noch so, wo der seine Pakete abgibt, das habe ich schon gesagt. Aber dann kommen die auf die Idee, das ist ja quasi ein Killer, der Trophäen sammelt. Und womöglich will der unbedingt dieses Manifest in der Zeitung dann selber lesen. Und die einzige Möglichkeit, wo man die Washington Post in Nordamerika kriegen kann, ist in San Francisco an irgendwie nur ein so einem Kiosk.
Was?
Ja, das ist wohl tatsächlich so. Und dann ja, in der Serie beschatten die dann halt dieses Kiosk und das ist total spannend, ob die, da kommen dann so Leute und irgendwie, das ist total spannend gemacht. Und der Letzte, der dann kommt, sieht dann mit so einem Kapuzenpulli, kommt dann so ein 1,80 Meter weißer Mann, so wie beschrieben, kommt dann, kauft die Zeitung und dann versuchen die ihn so verfolgen, der ist es aber nicht. So, ist aber super spannend gemacht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Hollywood. Aber jetzt kommt wieder tatsächlich, wie es passiert ist. Die nehmen jetzt dieses Manifest fest sprachlich auseinander. Diese Linguisten. Und lesen da drin, er benutzt eine total antiquierte Sprache. Das Format ist das Format einer Doktorarbeit, die man bis 1992 verwendet hat. Also ein Format, das man bis, bis 1972 verwendet hat. Und er benutzt das Wort Korrekturen und nicht Errata. Und daraus schlussfolgern die, weil man Korrekturen das Wort nur bis 1967 verwendet hat. Ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Was ist denn Errata?
Errata ist dasselbe wie Korrekturen, das ist nur lateinisch.
Warum hat er da so eine Korrekturspalte eingefügt oder was?
Ja, der hat irgendwie
World 1997.
Weil der am Ende des Manifestes irgendwie so nochmal so Korrekturen.
Quellenangaben.
Ja, der hat ja alles mit einer Schreibmaschine geschrieben.
Literaturverzeichnis.
Der hatte ja keinen Computer, konnte jetzt nicht alles verbessern. Und statt alles nochmal neu zu schreiben, hat er unten dann so eine Korrekturenliste dran gehängt. Und die hat er nicht Errata genannt, wie man das nach 1967 gemacht hat, sondern Korrekturen. Also kommen die dann zu dem Schluss, dass er eine Doktorarbeit geschrieben hat zwischen 1967 und 1972. Mhm. Ja? Allein lesen die das aus dem Dokument. Das ist schon mal ein riesen Hinweis. Ich meine, der Typ hat wohl eine Doktorarbeit geschrieben in der Zeit. Und dann kommen die auch noch zu dem Ergebnis, dass er bei der Chicago Tribune gearbeitet haben muss.
Wieso?
Weil er so ein ganz bestimmtes Stilformat verwendet.
So ein Wasserzeichen da drin.
Nein, er benutzt so ein Stilformat in der Sprache. Der verwendet bestimmte Wörter und Begriffe, schreibt die in so einer ganz bestimmten Art, die es nur bei der Chicago Tribune gibt.
Und das hat dieser Linguist alles
gewusst? Hat dieser Linguist alles rausbekommen. Dass der nur, diese Wörter nur benutzt wurden, dann haben die sie rausbekommen unter so einem bestimmten Chef von einer Zeitung, der das eingeführt hat, nur in der Zeit von 1949 bis 54. Also muss er bei der Chicago.
Aber vielleicht hat er die einfach gelesen, diese Zeitung, und fand das cool.
Ja, höchstwahrscheinlich, dass er zumindest in Chicago aufgewachsen ist.
Und das stimmte, oder wie?
Das stimmte alles.
Hat er da wirklich gearbeitet?
Er hat nicht gearbeitet da, aber er ist da aufgewachsen.
Der hat nur die Zeitung ausgetragen.
Der hat die gelesen wahrscheinlich.
Okay.
Und deshalb hat er das so übernommen und hat da gelebt, also ist da aufgewachsen, hat eine Dissertation in der Zeit. Und daran konnte man auch sehen, wie alt er ist. Also man konnte unglaublich viel rauslesen. Und dann bringen die, das ist jetzt wieder eine Netflix-Serie, erwähnt so eine Professorin so ein Beispiel. Das hat es wohl wirklich gegeben. im 6. Jahrhundert oder sowas sind die Slawen nach Europa gekommen. Und damals hatte man sich gewundert, wo kommen die eigentlich her, die Slawen? Kein Mensch wusste, wo die herkommen. Und dann hat man sich die Sprache angeguckt und denen ist aufgefallen, dass die gar keine Wörter für Bäume haben. Also in dieser Sprache gab es keine Wörter für Bäume. Und dann irgendwann ist man zu dem.
Also kamen die aus der Wüste oder was?
Nein, die kamen aus so einer ganz bestimmten russischen Tundra, wo es keine Bäume gab. Das war so ein Moor.
Und plötzlich waren die da.
Und dann kamen die aus diesem Gebiet rübergezogen nach Europa. Und man wusste anhand der Sprache, welche Wörter die nicht hatten, wusste man, wo die herkamen. Und auch daraus liest der Linguist, liest der Linguist dann, okay, welche Wörter kommen in diesem Manifest nicht vor? Und dann liest er, in diesem Manifest kommen nicht die Wörter Arbeit vor, Frau, Freunde, Computer, Schwarze, Arbeitskollegen. Er nennt Schwarze immer Negros und Frauen Tussis. Also er hat womöglich überhaupt...
Machst du das nicht auch?
Ja, aber das ist schon merkwürdig, wenn man das in so ein Manifest schreibt. Okay. Und dann kommen die zu dem Schluss, der Typ hat keinen Kontakt zu Arbeitskollegen, der hat keinen Kontakt zu Frauen, der hat keine Familie, der weiß nicht, was Computer sind, der nennt total veraltet Schwarze Negros und Frauen Tussis, der hat keinen Kontakt zu Frauen. Also der Typ muss irgendwo da draußen in der Wildnis leben und total abgeschieden, keinen Kontakt zu irgendjemandem haben und wie so ein Eremit abgehängt irgendwo da draußen leben. Das alles lesen sie nur aus der Sprache.
Aber da hat er doch seine... und ich habe das schon aus dem Hirschholzkleber rausgelesen, was du mir jetzt nach 3 Stunden Linguistikanalyse...
Ja, deshalb sage ich ja,
geht
endlich zum FBI.
Genau, ja. Im Kleber steht alles. Und da war auch noch so ein Fingerabdruck im Kleber eingedrückt.
Ja, ich weiß aber auch gar nicht, dass mit dem geschmolzenen Hirschkleber, das haben die, glaube ich, ganz zum Schluss, das wussten die gar nicht vorhin.
Ach so.
Deshalb zählt dein Argument nicht. Kartenhaus steht noch.
Ganz am Ende kam noch so ein Hirschexperte, die dazu reingeholt haben in diesen Fall. Und er hat gesagt, dieser Kleber, ich spüre Aromen von
Hirsch.
Genau.
So ein Hirschhuf-Kleberexperte. Ja, genau. Okay, das ist jetzt Bullshit. Komm. Jetzt pass auf, ich komme jetzt
cooler
langsam.
Fall. Ich
nein,
muss sagen,
nein,
danke.
Nein, Moment.
Ach so.
Ja, wo ist denn das jetzt? Wir müssen den jetzt finden.
Ach so.
Ja, nee, Micha, ich hatte gesagt, ich mache es ein bisschen deutlicher.
Okay, okay.
Es ist nicht mehr lange, gleich sind wir am Ende, aber ich möchte bitte jetzt noch sagen, was passiert.
Cool.
Der Deal wird eingegangen.
Jetzt kommt
jetzt
der Höhepunkt.
Jetzt passiert's.
Was für ein Deal wird eingegangen?
Ja, die New York Times und die Washington Post
veröffentlichen
das Manuskript.
Wow.
Und jetzt kommt der entscheidende Beweis. Ach, was meinst du, was jetzt passiert? Du weißt es doch, oder?
Nein.
Du hast doch den Film geguckt.
Ach, ich habe da mal reingeguckt. Die ist auch
ja,
schon ein bisschen
älter. Ja, was passiert jetzt? Wie kriegen die den?
Die haben das veröffentlicht. Er macht irgendeinen Fehler.
Was für ein Fehler?
Er erzählt es seiner Nachbarin.
Wer weiß denn jetzt? Er erzählt gar nichts.
Er sitzt in der Kneipe und liest dieses Ding.
Der
und
geht
sagt
nicht
sich,
in die Kneipe. Ich habe dir doch gesagt, er sitzt abgehängt in der Wildnis.
Ja, aber da gibt es auch Kneipen.
Nein, da gibt es keine Kneipen.
Die meisten verplappern sich.
Ich sag dir gleich, wo der wohnt. Du wirst dich wundern.
Ja, dann erzähl mal, wie sie ihn gekriegt haben.
Also, die drucken das Manifest und irgendwo in Amerika ist so eine Tussi, jetzt sage ich selber schon Tussi, ist so eine Frau, die kriegt davon so Wind und denkt so, Mann, das hört sich irgendwie an wie...
Die liest das Manifest.
Nee, noch nicht. So. Die liest erst nur so Briefe und so und liest...
Was denn für Briefe?
Ja, der veröffentlicht ja auch immer so Statements und so in so kleinen Fragmenten und das wird
Wo
so...
Wo veröffentlicht er die?
Bei überall so in der... bei Leuten, die er anschreibt und dann
Ach
übernehmen
so.
Das die Journalisten so ein bisschen.
Ja, ja.
Also so, man weiß schon so aus der Zeitung so, auch bevor das Manifest kommt, was der so ungefähr
ja,
will.
Ja.
Und da wird so eine Frau schon so ein bisschen aufmerksam, also das hört sich an wie dein Bruder, sagt die zu ihrem Mann. Das ist halt so eine Frau, die wohnt irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo die wohnt, irgendwo in Chicago, glaube ich. Und sagt dann so, hör mal, das hört sich an wie dein Bruder. Also die ist verheiratet mit so einem Typen, der heißt David, beide mittleren Alters und dann sagt sie immer so, das hört sich an wie dein Bruder. Und sein Bruder, der wohnt halt irgendwo in der Wildnis, ne? Dann sagt die so, du musst unbedingt mal dieses Manifest jetzt lesen, um zu gucken, ob das dann vielleicht doch dein Bruder ist. Und dann sagt dieser David, also der Bruder von diesem Typen, wie er
von dem Unabomber.
Ja, man weiß ja noch nicht, ob es
Ach
der
so.
Unabomber ist.
Ja, aber er ist es doch. Sonst würdest du es doch gar nicht erzählen.
Zu viel der sagt halt dann so, ja, niemals ist er das. Niemals. Der würde das niemals machen. Und dann sagt sie, lies das Manifest. Und dann liest er das Manifest und sagt so, na, das
klingt
ist jetzt,
schon ein bisschen.
Das ist jetzt alles nicht Netflix. Das ist so passiert.
Ja.
Und der so, ja, klingt schon so ein bisschen. Ich würde sagen, die Chance, dass das ist 1 zu 1000.
Immerhin.
Und dann sagt er nichts und ruft das FBI auch nicht an.
Mhm.
FBI weiß immer noch nichts. Und dann irgendwann wird die Mutter von diesem Typen krank. Die ist so ein bisschen älter und dann fährt er dahin.
Von welchem Typen?
Von diesem David, der mit seiner Frau, wo die Frau sagt, ey, das klingt wie dein Bruder. Ja. Und dann fährt er zu seiner Mutter und will da irgendwie so ein paar Kisten packen, weil die krank ist und findet in so einer Kiste auch so eine Art Manifest, aber nur 26 Seiten von dem Bruder, dass der Bruder mal der Mutter geschickt hat. Ja. Und dann erkennt er so, ach krass, guck dir das mal an. Das ist ja quasi der Vorläufer, ja, der Vorläufer von diesem Manifest. Und dann wird ihm klar, okay, das ist mein Bruder. Und dann ruft er immer noch nicht das FBI an, weil er nicht, würdest du deinem Bruder verraten, wenn er der Unabomber wäre?
Ja, klar.
Ja, nee, nicht klar. Vor allen Dingen, du weißt genau, dass der auf dem elektrischen Stuhl kommt.
Ach so.
Ja.
Ja,
was gute Frage. Das? Und dann.
Ja, aber da scheint ja jetzt auch nicht so das innige Verhältnis zu dem zu
haben. Das stimmt, die haben sich ein bisschen gestritten, aber trotzdem, es ist sein Bruder und wenn er jetzt das FBI den Hörer hochnimmt, den Telefonhörer und sagt, das ist mein Bruder, dann ist das Todesurteil für seinen Bruder, weil er dann auf den elektrischen Stuhl kommt. Und das war das Dilemma, in dem er war. Und deshalb hat er sich erstmal so ein bisschen Zeit gelassen. Irgendwann ringt er sich aber, fasst er sich ans Herz, wie sagt man hier?
Fasst er sich ringt in den Schritt.
ringt er sich durch und ruft das FBI an.
Er fasst sich ans Herz.
Sagt dem FBI, pass mal auf, ich schicke euch jetzt mal ein anderes Dokument, das klingt wie mein Bruder. Das FBI liest dieses Dokument durch und
das klingt wie der Unabomber.
Klingt wie der Unabomber, ja, oder so. Ja. Und sie wissen sofort, der ist es. Mhm. Und dann haben sie endlich den Unabomber. Und jetzt ist die Frage, wer ist dieser Unabomber? Das ist halt dieser Bruder von diesem David, der hat sich mit dem zerstritten schon vor Jahren, lebt seit 20 Jahren in der Wildnis. Der Typ, lass dir das auf der Zunge zergehen, der Typ Mathematikprofessor, ja, in Harvard studiert, Wunderkind, zwei Klassen übersprungen, hyperintelligent, IQ 167, absolute Koryphäe und Durchstarter, 53 Jahre alt, immer noch Jungfrau, kein Kontakt zu Frauen, totaler Sozial.
Das hat er auch direkt erzählt, dass er Jungfrau ist.
Nein, das lässt sich alles aus der Dokumentation und den kann man alles nachlesen. Hatte eine totale Sozialphobie, kam mit Menschen nicht klar, war so ein Außenseiter-Typ, der irgendwie so eine Angst zu Menschen aufgebaut hat und dann irgendwie sich in die Wildnis verabschiedet hat und so einen totalen Groll auf Technik und Entwicklung
und auf die Gesellschaft
entwickelt hat, ja. Und hat sich so eine perfekte mathematische Hütte im Wald gebaut, die so winzig klein war, irgendwie nur so, keine Ahnung, 20 Quadratmeter oder so. Seit 20 Jahren lebt er in so einer Hütte ohne fließend Wasser und Strom und tippte auf so einer Schreibmaschine, die im Übrigen, habe ich mir hier aufgeschrieben, die Schreibmaschine ist eine L.C. Smith Corona. Mhm. Nur so als,
das Modell heißt Corona.
Heißt mit Corona, aber ob das hier, könnte man natürlich jetzt verschwörungstheoretische Ansätze.
Eindeutigen Hinweis.
Aber
warum war die Hütte mathematisch?
Weil das ein Mathematikfreak war.
Ja, aber warum war die Hütte mathematisch? Nur weil die 20 Quadratmeter.
Ja, nee,
exakt 20 Quadratmeter.
Nee, der hat die so mathematisch irgendwie gebaut. Keine Ahnung. Ist irgendwie, ist so. Habe ich nicht genau nach. Wenn ich da jetzt noch drauf eingehen soll. Ich meine, ich rede dir doch jetzt schon zu lange, oder?
Aber jetzt, das hat mich interessiert.
Echt?
Ich dachte, die war irgendwie nach dem goldenen Schnitt ausgerichtet.
Ja, die war irgendwie ganz korrekt gebaut und war auf jeden Fall, hat er das total geil durch.
Okay.
Der war halt so ein Genie im Rechnen. Der hatte zum Beispiel alle seine Attentate dokumentiert in einem Zahlenrätsel. Das hat er gemacht, weil wären Diebe in die Hütte eingebrochen, hätten die dieses Zahlenrätsel gefunden und nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Und das konnte nur er entziffern.
Aber er wollte das festhalten.
Er wollte das eben dokumentieren und festhalten, ja. War aber nur in diesen Zahlen. Oh. Aber trotzdem.
Ist der nervig.
Trotzdem, das FBI ist natürlich dann dahin gefahren. Und das ist dann noch total spannend gewesen. Das ist wirklich so gewesen. Das FBI hatte überhaupt keinen Durchsuchungsbeschluss. Und du weißt genau, ohne Durchsuchungsbeschluss kannst du in seine Hütte nicht reingehen. Ja. Und dann kannst du so einen Typen auch nicht anklagen, weil dann diese Hinweise.
Die Beweise sind nicht gültig.
Beweise kannst du nicht gültig. Und dann haben die dieses, wie willst du denn einen Durchsuchungsbeschluss bekommen? Was hast du denn für einen Beweis? Geh mal zum Richter.
Ja,
was würdest du denn sagen?
Vorab.
Das Manifest, ja, das ist ein Manifest. Dann sagst du, ja, guck mal, der verwendet dieselben Wörter wie. Aber das war total schwer, einen Durchsuchungsbeschluss zu kriegen. Haben die dann aber irgendwann bekommen, sind in die Hütte rein, haben den da rausgeholt. Totaler Walderemit, totaler Waldschrat, völlig zerzauste Haare. Haben die aus der Hütte rausgezogen, den Typen, und natürlich sofort festgenommen. Und dann vor Gericht gestellt. So.
Wie hieß denn der Typ überhaupt?
Ted Kaczynski.
Ted Kaczynski.
Ted Kaczynski.
Okay.
Ja. jetzt dräng mich mal nicht so aus dem Fall raus. Ich will noch.
Ich tu das doch gar nicht. Ich hab dich nur gefragt, wie der heißt.
Ja, du bist ja schon da irgendwie so und ich. Du,
wie? Ich sitze hier doch ganz normal.
Okay. Dann will ich noch ganz. ganz kurz sagen.
Diese Vorwürfe.
Vielleicht noch der Punkt, das hat er nachher selbst ja. in einem Interview erzählt. Der Punkt, wo er angefangen hat mit den Bomben, war, der ist ja dann irgendwann ausgestiegen und saß da in der Hütte, allein in der Wildnis.
Hat aufgehört zu bomben?
Nein, der hatte noch keine einzige
so
Bombe
ausgestiegen.
Gebaut. Ja, er war ausgestiegen aus der Gesellschaft. Ja. Hatte noch keine einzige Bombe gebaut. Und dann hatte der so einen Lieblingsplatz an so einem Wasserfall. Und ist dann immer da hingegangen und hat dann so da rummeditiert und so. Und irgendwann kam er da hin und dann haben die da so eine Straße durchgebaut. Und dann war der so sauer auf die Industrialisierung, dass der dann angefangen hat mit den Bomben.
Hat sich dann gedacht, ich will das aufhalten.
Genau,
irgendwie. Mit Bomben. Die Menschheit oder die USA erpressen, dass die aufhört, fortschrittlich zu wirtschaften oder was auch immer.
Richtig. Und jetzt will ich noch eine Sache sagen. Den Durchsuchungsbeschluss haben die Richter ja erstmal nicht gegeben. Den haben die dann aber definitiv rausgegeben, als sie mit diesem Satz ankam, you can't eat your cake and you have it too. Mit diesem Satz haben die den Durchsuchungsbeschluss bekommen. Die konnten ja nur mit Sprache.
Was heißt denn der Satz auf Deutsch?
Du kannst deinen Kuchen nicht haben und auch noch essen wollen. Das war...
Achso, was war das? Sag nochmal auf Englisch gerade.
Also, der hat in seinem Manifest geschrieben, dass die Errungenschaften und die... technologischen Fortschritte müssen wir unbedingt wieder rückgängig machen. Und dann hat er geschrieben, ja, es hat natürlich auch so ein bisschen negative Konsequenzen, weil es gibt ja auch Annehmlichkeiten durch den Fortschritt. Aber dann hat er geschrieben, aber you can't have your cake and eat it too. Also du kannst einfach nicht alles haben, heißt das auf Deutsch.
Okay.
Ja?
Okay.
Du kannst nicht das, wer A sagt, muss auch B sagen. So. Und das hat er so geschrieben in dem Manifest. Und der Bruder war der Einzige, der genau sehen konnte, obwohl er so hochintelligent war und alles richtig und keinen Rechtschreibfehler gemacht hat, diesen einen Satz, das wusste er von früher, hat er immer falsch gesagt.
Echt?
Weil das heißt eigentlich nicht, you can't have your cake and eat it too, sondern das heißt, you can't eat your cake and have it too. Und anhand dieses Satzes, das war so evident, dass diesen einen Fehler nur diese eine Person machen konnte, dass dann der Richter gesagt hat, okay, den Durchsuchungsbeschluss geben wir. Okay. Also hochinteressant, dass wirklich nur Sprache diesen ganzen Fall gelöst hat. Und jetzt will ich noch eine allerletzte Sache sagen und dann bist du erlöst.
Das sagst du doch schon die ganze Zeit, dass du noch eine Sache sagen
willst. Eine Sache noch, vor das Gericht.
Hast du schon fünfmal
gesagt. Die Frage ist ja jetzt, was ist mit diesem Mann passiert? Diesem Mann droht natürlich die Todesstrafe, das ist klar. Und diese Todesstrafe wollte der Bruder natürlich nicht, dass das passiert, weil er hatte seinen Bruder schon verraten, er hatte als Kind mit seinem Bruder durch die Wälder, er hat ihn geliebt. Klar, die haben sich dann irgendwann zerstritten, aber er wollte natürlich nicht für seinen Tod verantwortlich sein. Und hat dann alles dran gesetzt, auch in so Interviews, in den Medien und so.
Um ihn etwas besser.
Nein, um ihn als Irren und psychisch Gestörten mit einer Schizophrenie darzustellen.
Okay.
Weil so konnten die dann vor Gericht sagen, irre oder psychisch kranke Menschen verurteilt man auch in Amerika nicht zum Tode, sondern nur Leute, die das wirklich und bei vollem Bewusstsein alles geplant haben. Mhm. Und auch die Anwälte haben das versucht so zu drehen. Und er wollte aber unbedingt nicht als Spinner und Irrer dastehen. Ihm wäre es lieber gewesen, dass man ihn umbringt und dass seine Ideen weiterleben von einem vollbewussten, zurechnungsfähigen Menschen. Und deshalb hat er dann irgendwann, hat er versucht, seine Anwälte zu kündigen und sich selbst zu verteidigen, um das so durchzusetzen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und am Ende hat er dann, damit er nicht als Irre dasteht, einfach sich seiner Schuld bekannt. Und ein Schuldeingeständnis vor Gericht bedeutet, dass du voll verknackt wirst. Es findet kein Gerichtsprozess mehr statt. Mhm. Der Gerichtsprozess hört sofort auf. Es wird keine Jury mehr geholt.
Echt?
Du wirst sofort verknackt, hast keine Möglichkeit der Revision und Berufung. Und du wirst nicht zum Tode verurteilt, quasi als Dankeschön, dass du das Schuldeinbekenntnis gemacht hast. War dem amerikanischen Staat, dem FBI, unglaublich wichtig, dass er dieses Schuldeinbekenntnis macht. Denn wäre es zu einem Prozess gekommen, wäre das eine irre Plattform für den gewesen. Der hätte das größte Mikro von USA gehabt.
Und zwar alles öffentlich. Ne?
Alles öffentlich. Er war extrem schlau. Mhm. Er hätte die Jury noch bearbeiten können. Das alles hat er sich genommen, dadurch, dass er seine Schuld anerkannt hat. Und dann wurde er verurteilt, lebenslänglich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Lebt er noch?
Lebt immer noch, ist 78 Jahre, sitzt immer noch im Knast, seit 30 oder wie lange ist das jetzt, 95 bis, ja, seit 25 Jahren.
Der sitzt quasi so wie damals in seiner Hütte, sitzt er jetzt im Knast.
Ja, ja.
Einsam.
Genau. Ja. Und schreibt Briefe. Und in dem Gerichtsprozess, um darzustellen, wie irre er ist, haben die seine Anwälte mit einem Hubschrauber die Hütte ins Gericht fliegen lassen. Okay. Damit die der Jury zeigen können, guck mal, dieser Waldschrat und Spinner hat 20 Jahre in dieser Hütte gelebt. Wer so lebt, muss bekloppt sein.
Komm.
Aber ja, das ist doch geil, oder?
War die Hütte schlecht, oder wie?
Was?
War die Hütte nicht schön, oder was?
Ey, die war total klein.
Du kannst doch 20 Jahre in der Hütte
wohnen. Das war wie so eine Garten. Ja, aber dann, wer 20 Jahre in so einer Hütte wohnt, der ist irre.
Ja?
Ja, und die Anwälte wollten die Jury damit überzeugen.
Los, holt die Hütte hier hin.
Holt die Hütte. Und dann haben die mit einem Hubschrauber dahin geflogen. Oh, also ein Stück mit dem Hubschrauber aus dem Wald raus und dann mit dem Zug, ist ja jetzt auch egal. Aber da gibt es so viele Details in dem Fall, die so super interessant sind. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich will es nicht zu lang machen, weil ich weiß, dass du deine Geduld verlierst.
Ich? Nein.
Nicht?
Wieso?
Dann
ich höre dir aufmerksam zu und ich finde, du machst das sehr gut.
Das will ich noch
sehr stringent.
Sehr stringent und ich will noch ganz kurz sagen, als er dann verurteilt wurde. Ja. Das habe ich schon wieder ganz kurz sagen.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, ich
immer noch was anfügen.
Und ja,
was anfügen.
Weil ich immer das Gefühl habe, du willst mich hier so aus dem Fall.
Aber hoppla, hier ist was gestartet, sorry. Aber warum, wieso hast du das Gefühl, ich wollte dich abwürgen oder nicht. So?
Okay, dann will ich noch was dazu sagen. Ja. Nachdem er verurteilt wurde, war er natürlich zu Tode betrübt und hat erstmal einen Selbstmord.
Hat er gedacht, er würde freigesprochen werden oder was?
Ja, er dachte am Anfang, er kommt frei, ja.
Krass.
Weil er hatte auch noch diese Taktik sich zurechtgelegt, dass der Durchsuchungsbeschluss eigentlich hinfällig war. Hm. Weil der Durchsuchungsbeschluss war sehr, sehr fragwürdig.
Aber durch das Schuldeingeständnis.
Ja, und er hatte sich dann überlegt, wenn der Durchsuchungsbeschluss hinfällig ist, das einzige an Beweisen, was die hatten zwar einen Haufen an Beweisen, die erdrückend waren, weil in der Hütte fand man Sprengstoff. Nein, das waren Beweise. Okay. Man fand die Schreibmaschine, auf der er geschrieben hat. Man fand Sprengstoff. Man fand sogar eine fertig gebaute Bombe in der Hütte. Man fand alles.
Ja, okay.
Er hat sogar dokumentiert.
Was er als nächstes macht.
Es war alles. Also die Beweise waren erdrückend. Das war keine Frage. Aber es waren halt nur die Beweise aus der Hütte. Und wäre der Durchsuchungsbeschluss hinfällig gewesen, wären alle Beweise hinfällig gewesen. Und deshalb wäre das so ein bisschen seine Taktik gewesen, das vor Gericht so vorzugehen. Das hat aber alles irgendwie nicht hingehauen und geklappt. Am Ende wurde er dann verurteilt. Dann hat er einen Selbstmordversuch noch in der Zelle versucht zu begehen. Und das ist oftmals eine Reaktion von Leuten, die so verurteilt werden, dass sie sagen, das halte ich niemals aus, den Rest meines Lebens. Ich meine, das ist wirklich, du mit diesem Schuldspruch vor Gericht ist besiegelt, dass du bis zu deinem letzten Lebenstag hinter Gittern bist. Und das ist für viele Leute, also ich hatte damals auch diesen Jens Söring bei Lanz gesehen, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Fall, da geht es um so einen Diplomatensohn, der in Amerika verurteilt wurde, auch lebenslänglich. Und auch der hat das...
Kam aber raus,
kürzlich. Ja, aber der hat von Mitinsassen erzählt, einfach diese Information, du bist jetzt hier den Rest deines Lebens, es gibt keine Chance mehr, hier rauszukommen. Du wirst hier bleiben, bis du stirbst. Das ist für viele so eine schreckliche und furchtbare eine Entscheidung, also so ein Urteil, dass die Leute versuchen, sich erstmal umzubringen, um dem zu entgehen. Mhm. Wenn die dann länger im Knast sind, irgendwann gewöhnen sie sich daran. Ja, und dann war der Fall zu Ende. Nach 18 Jahren, fast zwei Jahrzehnte des Bombens, drei Toten, 23 Verletzten, saß er dann endlich hinter Gittern. Und eine letzte Frage noch, die du wahrscheinlich auch selber auf den Lippen hast, kann ich mir vorstellen, oder?
Ich habe im Moment keine Frage.
Hast du noch eine Frage?
Warum hat er das gemacht?
Ganz genau.
So ein bisschen, wir haben es ja, der hat doch ein Manifest.
Ja, aber
seine Gründe hat er
aber warum ist das so gewesen? Ich meine, dem Typen, alle haben gesagt, dem liegt die Zukunft, auf einem Silbertablett wird ihm die Zukunft
intelligent,
zu Füßen liegen. Der war intelligent, Harvard-Absolvent, Mathematikprofessor. Der hätte alles haben können. Ja, warum ist der so geworden?
Verschmähte Liebe.
Ja, nein, es waren mehrere Bausteine, die sich zusammenfügen. Also der erste, ich sag mal, das erste einschneidende Erlebnis in dessen Leben von diesem Ted Kaczynski war mit nur 9 Monaten als Baby, hatte der so einen allergischen Schock und musste irgendwie 3 Wochen ins Krankenhaus. Und dann durften die
Das wusste der dann noch, oder wie?
Ja, nee, die Eltern haben dann so berichtet, die wurden ja auch interviewt und die haben dann erzählt, ja, das war ein glückliches und lächelndes Kind, wir haben den ins Krankenhaus gebracht, wir durften den nur einmal die Woche irgendwie sehen, 2 Stunden und nach 3 Wochen kam der wieder, war total in sich verschlossen und das hat irgendwie ewig gedauert, bis der sich wieder so ein bisschen gelöst hatte und da war so eine
Trauma.
Ja, so ein Trauma, da hatten
Trauma
die,
als
der irgendwie in diesem,
Kleinkind.
Irgendwas haben die in diesem Krankenhaus mit
als
dem
Säugling.
Gemacht, die haben den so total isoliert. Und der ist als Säugling daran irgendwie so ein Stück weit kaputt gegangen. Und das war so der erste kleine Baustein, wo die so dessen Vertrauen zerstört haben. Der hat ja dann so eine Sozialphobie entwickelt. Und dann die zweite Sache, die ihn dann so ein bisschen weiter in diesen Sog mit reingezogen hat, war, dass er jetzt so intelligent war und 2 Klassen übersprungen hat. Dadurch war er in seiner Schulzeit der ewige Außenseiter. Auch das hat ihn wieder in so eine Rolle gedrängt, wo er dann irgendwie den Kontakt zu den Menschen verloren hat. Hm. Ja, und dann hat er irgendwie auch nie eine Freundin gehabt, war ja bis 53 Jungfrau.
Und nicht nur und, bis 53.
Ja,
auch noch auch darüber
bis heute.
Hinaus
wahrscheinlich. Der ist 78 und hatte noch nie Sex, ja. So eine Art.
Vielleicht doch.
Das war übrigens eine Seite.
Stefan, vielleicht hat er es doch inzwischen gehabt.
Ach so, im Knast oder was? Ja gut, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. War übrigens in der Netflix-Serie, das war eigentlich ein ganz geiler Joke, wo der hatte ja dann nachdem er entdeckt wurde und das Phantombild angefertigt wurde, hatte der ja 7 Jahre keine Bombe mehr gezündet. Ah, ja. Der ist verschwunden, abgetaucht, weil der irgendwie Schiss hatte.
Ja.
Und das hat dann so dieser, in der Netflix-Serie hat das dann dieser eine FBI-Agent, so ein Profiler, der hat so seinem Team vorgestellt, was das für ein Typ ist und meinte dann so, ja, und seit 7 Jahren haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wahrscheinlich hatte er endlich mal Sex. Das war dann so ein Joke.
Ja, weil es ihm dann dadurch besser geht.
Ja, aber lag gar nicht so falsch. Okay,
aber die haben das damals schon vermutet, dass der Typ keinen Sex hat, oder?
Nein, das war nur so ein Witz, den die da eingebaut haben. Okay. Und das war ja auch nicht der Grund, wieso der jetzt Bomben gelegt hat. Also da kommt ja mehres zu. Und dann gibt es noch ein ganz einschneidendes Erlebnis und da habe ich noch eine Frage, auch an dich.
Bitte, ja.
Als der dieses Harvard-Stipendium hatte, bei so einem Professor, da wurde der so einem Verhör, ja, so ein Gedankenexperiment unterzogen, wo so Gedankenkontrolle experimentiert wurde. Das gab es wohl wirklich. MKUltra hieß das. Das war so ein Programm vom CIA, wo die dann irgendwie so Verhörtaktiken entwickeln wollten, um russische Spione zu brechen. Und da wurde der Typ einfach herangezogen und an dem wurden diese Gedankenkontrollexperimente
vollzogen. Was wurde denn da gemacht? Wurde mit Elektroschocks behandelt?
Nein, dem wurden so leichte Drogen verabreicht und der wurde dann so extrem gedemütigt.
Ach,
und der wurde dann mal zu seinen Ideen gefragt und dann wurde der so
gemobbt.
Ja, so extrem, gemobbt. So extrem gedemütigt und gebrochen.
Mhm.
Ja, und dann wurde halt geguckt, wie lange schafft er es, standzuhalten und seinen Standpunkt zu verteidigen.
Okay, es wurden also einfach im Kalten Krieg irgendwelche Experimente durchgeführt, Psychologie-Experimente, um Verhörtechniken auszuprobieren. Und der hat sich da freiwillig gemeldet in der Uni und das hat ihn wahrscheinlich auch noch geschadet.
Ja, er hat ja dann nach irgendwann, wie gesagt, immer Professoren bombardiert und so. Also das hat wohl auch, er selber behauptet, ja, das war irgendwie, war gar nicht so schlimm, aber man sagt, das hat entschieden dazu mitgewirkt. Und vor allen Dingen diese Akten, was da eigentlich passiert ist, was haben die mit dem gemacht? Diese Akten im CIA, die sind alle bis heute noch verschlossen.
Ach so.
Werden nicht veröffentlicht.
Das CIA hat das durchgeführt.
Ja, das war vom CIA. Über so einen Professor haben die das durchgeführt. Und bis heute weiß keiner, was genau da passiert ist. Viele Akten, also diese ganzen Akten von diesem Projekt MKUltra, wurden im Nachhinein von so einem FBI-Chef alle vernichtet. Und diese speziellen Akten zu diesem Unabomber, die werden bis heute verschlossen. Also ganz dubios, dubios. Man weiß nicht, was da wirklich passiert ist. Hast du noch eine Frage zu diesem Fall?
Nee.
Aber im Nachhinein.
Da war jetzt alles drin.
Ja, ich hätte vielleicht vorher noch einen Spoiler-Alarm machen sollen, weil ich habe ja ziemlich viel jetzt verraten aus der Netflix-Serie. Alles,
was
ich
jetzt. Du hättest ja nichts verraten dürfen.
Ja. Alles, was ich erzählt habe, war auch Realität. Da, wo ich Hollywood gebracht habe, habe ich das immer erwähnt.
Aber man kann ja trotzdem die Serie noch gucken.
Ne? Die Serie, ich fand sie super spannend. Es ist total interessant, wie dieser Typ gejagt wurde und wie der dann gefunden wurde.
Ständig kommt dir der Jingle rein. Sorry.
Ja, hast du nicht noch eine Frage? Willst du noch irgendwas fragen?
Ja, du hast doch wirklich alles dazu gesagt.
Was soll ich denn da fragen? Ich hab nur ein 1/16 von dem ganzen Fall jetzt. ich hab überhaupt nicht die Details erzählt.
Doch.
Nein.
Du hast viele Details
erzählt. Da kann man noch so viel erzählen.
Du hast erzählt, dass der irgendwie in San Francisco die Zeitung sich gekauft hat, weil da die Washington Post als einzige Stadt an der Westküste erschienen ist.
Ja, aber man kann noch so viele Details erzählen, wie der da in dem Wald gelebt hat, was der da eigentlich gemacht hat. Da kann man noch so viel erzählen. Ja.
Aber ich glaube,
es ist auserzählt. Ja, es reicht.
Okay.
Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt zum Abschluss.
Vielen Dank, Stefan, für diese tolle, detailreiche Darstellung des Falles.
Mir fällt doch noch was ein.
Ja.
Dieser Typ ist mittlerweile so eine Pop-Ikone bei vielen. In so anarchistischen Gruppen wird er so ein bisschen gehypt. Der macht total krassen Briefverkehr, hat Fans, schreibt mit irgendwelchen Leuten da draußen aus dem Knast raus. Und dieser Killer da in Finnland, wie hieß der nochmal? Breivik oder so?
Anders Breivik.
Der zum Beispiel hat ja auch so ein Pamphlet veröffentlicht, als der dann der hat doch auf so einer Insel so Jugendliche
erschossen. Der hat auch ein Manifest veröffentlicht.
Genau, und dieses Manifest ist eigentlich nur so eine schlechte Kopie von dem Manifest des Junabombers. Ja, ja. Also dieser Junabomber hat, muss man dazu auch sagen, leider auch ein bisschen an die falschen Menschen inspiriert. Ja. Ja.
Sowas findet immer Nachahmer. Ja.
Und es gibt natürlich auch unzählige Lieder und Bücher und Stories und sonst was. Und ein Lied.
Crime Stories
gibt's über den. Ja, und ein Lied möchte ich jetzt noch spielen. Das ist von der schwedischen Rockgruppe Mando Diao. Und dieses Lied geht über den Junabomber.
Ja, also, hören wir das jetzt, oder was?
Es gibt natürlich viele Lieder, die gemacht wurden und viele Bands und vor allen Dingen besonders auch viele Metal-Bands, die diesen Killer Kaczynski.
Echt?
Ja, die.
Nenn mir eine.
Fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe das mal recherchiert. Aber ein Song finde ich ganz cool von Mando Diao, der schwedischen Rockband. Und der Song heißt Killer Kaczynski. Und es geht um Ted Kaczynski in dem Song und ich finde, den kann man mal spielen.
Okay.
Zart und bitter.
So, das war jetzt die Story vom Junabomber und Micha, jetzt sind wir wieder zurück in unserer Crime-Folge und jetzt bin ich gespannt, was du für ein Fältchen für mich vorbereitet hast oder für unsere Hörgemeinde.
Wir machen das ja nicht nur für uns mittlerweile.
Ja, natürlich. Wir machen das in erster Linie für die anderen.
Genau,
die
Hörer. Ist uns auch total wichtig, dass wir auch unterhalten. Deswegen, es tut mir auch so ein bisschen leid, ich habe dich wieder so etwas sabotiert, hatte ich so das Gefühl gehabt. Das meine ich auch gar nicht böse, aber ich habe dann so das Gefühl, ich muss dann noch was, eine unterhaltsame Komponente reinbringen, ich da auch noch so ein bisschen würze mit Zynismus oder so. Aber nett gemeint, ich möchte dich damit nicht...
Das war wunderbar, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass du drängst mich so zum Ende, aber ich hatte den Fall einfach noch nicht auserzählt.
Er hat auch viel Potenzial gehabt, dieser Fall.
Sag mal, es regnet jetzt draußen, es gewittert, es grollt, es blitzt, das ist so crimig, oder?
Es regnet in Strömen hier in Bonn.
Das ist so crimig, cremig, oder? Ist das nicht crimey, creamy?
Ja, ist es. Ist, ja.
Okay.
Und es regnet in Strömen hier. Wir sitzen hier im Wohnzimmer von mir am offenen Balkonfenster. Und ab und zu blitzt und donnert es. Vielleicht kriegen wir das sogar hier akustisch eingefangen. Das wäre ja toll. Mhm. Aber, Stefan, ich habe jetzt meinen Fall.
Jetzt kommt es irgendwie so, Bombe am Amtsgericht Euskirchen. So total lokal. Weißt du, ich komme hier immer so FBI und größte Verbrecherjagd der US-Kriminalgeschichte. Und du kommst jetzt mit der Bombe vom Amtsgericht Euskirchen, oder was?
Das ist natürlich, das wäre ein super Fall. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir da mal einen Experten reinholen wollten. Das machen wir vielleicht auch nochmal. Das ist schon ein wichtiger Fall auch der deutschen Kriminalitätsgeschichte gewesen, aber...
Kriminalgeschichte.
Ja, Kriminalgeschichte. Finde ich gut, dass du mich da korrigierst.
Ja, das machst du auch immer bei mir. Das will ich jetzt auch mal bei dir machen.
Finde ich gut, dass du einen ganz kleinen Fehler von mir direkt brutal korrigierst. Ich sage Kriminalitätsgeschichte und du sagst, nein, das heißt Kriminalgeschichte. Das ist wichtig, weil das Wort, was ich gesagt habe, war total viel schlechter.
Ja, wir helfen doch uns nur gegenseitig.
Ja, wir wollen ja dem anderen nur helfen dabei, wenn wir ihn kritisieren.
Genau.
Das ist ja keine Kritik.
Ich will dir helfen, schlecht dazustehen. Ich helfe dir dabei.
Also, ich habe ja am Anfang der Aufzeichnung schon gesagt, mein Teaser war, was hat ein selbsternanntes Lamm Gottes und die Zahl 168 zu 1 und Pfefferminz-Schokoladeneis gemeinsam.
Ja.
Und was ich vorbereitet habe hier als, als Fall, um es dir zu erzählen, das braucht ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das Ganze hat eine Vorgeschichte, was da passiert ist.
Also es geht um einen Bombenanschlag. Genau, ich bin der, ich lasse dich ausreden, ja.
Okay. Es geht um einen Bombenanschlag, der sich im Jahr 1995 in Oklahoma City ereignet hat.
Ja.
Einer der verheerendsten terroristischen Anschläge in der US-Geschichte.
Ui.
Ja.
Hast du es gehört?
Ich habe es gehört, ja.
Aber auch genau in dem Moment, wo du gesagt hast, verheerendsten Bombenanschläge der US-Geschichte. Und dann kam der
da. Da hat es gegrummelt, ja.
Hast du es gehört?
Ich weiß nur nicht, ob man das auf der Aufnahme auch hören kann.
Ja, das, ich wette, alle denken, das haben wir dann so im Nachhinein so reingebaut.
Wenn du es in der Postproduktion nicht wahrnimmst, dann musst du es reinsetzen.
Okay.
So ein ganz überdeutlichen.
Genau. So ein übertriebener. Okay,
jedenfalls weiter. Hat dieser Bombenanschlag, der hat eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte findet 2 Jahre vorher statt in im texanischen Waco.
Ja.
Da gab es eine...
War das, also ich glaube, das Gewitter hört man mittlerweile. Ja,
man hört es. Es verunsichert mich auch so ein bisschen.
Ja, das ist komisch.
Aber jetzt musst du dich bitte darauf einlassen, dass ich dich jetzt in das texanische Städtchen Waco entführe.
Ja.
Und wir schreiben das Jahr 1993.
Ja.
Und da war eine, in Anführungszeichen setze ich es mal, Sekte, die sich da niedergelassen hat und die vom FBI quasi gestürmt wurden. Das war,
bevor die Bombe explodiert ist.
Ja, ja, das ist ja die Vorgeschichte.
Ja.
1993 ist das in Waco passiert.
Mhm.
Und ja, was ist da passiert? Also es gab halt da eine religiöse Sekte, die haben sich genannt Branch Davidians, also die Abspaltung der Davidianer, die wiederum eine Abspaltung, diese Davidianer, wiederum eine Abspaltung waren von Adventisten. Also irgendwie so eine evangelikalische Gruppe, die im 19. Jahrhundert ausgewandert ist. Und dann gab es da so diese Davidianer, die sich dann abgespaltet haben.
Hat das was mit Darwinismus zu tun?
Ja, nee. Mit Darwinismus hat das nichts zu tun. Das
im Gegenteil, sondern eher so biblisch und so.
Ne? Ja, genau. Da geht's. Deswegen dieser Typ, der da in Waco in diesem Platz gepredigt hat, der hat auch sich selber den Namen gegeben, David Koresh, der hieß eigentlich anders, aber weil der zu den Davidianern gehörte, beziehungsweise zu dieser Abspaltung der Davidianern, hieß er natürlich auch so. Und das muss man wissen, das ist eine religiöse Gruppierung, die nennen sich eigentlich auch Adventisten. Daher kommt das ursprünglich.
In Amerika gibt es ja so viele, das ist ja so verbreitet, dass da so fanatische, religiöse, christliche Gruppen irgendwie aktiv sind. Das ist in Amerika so gang und gäbe, würde ich mal sagen.
Das ist ganz seltsam. Wir können uns das auch gar nicht so vorstellen.
Ja.
Entweder hat man bei uns gar nichts damit zu tun.
Eben.
Oder
halt normal. Einfach so Leute, die in die Kirche gehen. Und das war's.
Ja, du bist entweder evangelisch oder katholisch oder
nichts. Aber nicht so diese extremen Christen, die dann so irgendwie in so einer Gemeinde sitzen und dann immer esoterisch so rumschreien und so Jesus und dann irgendwie so den Leib Christi Barmel wahrhaftig in den Leib geschossen kriegen, wie dieser Donner, den wir gerade hören.
Genau.
Sowas gibt's ja irgendwie gar nicht so. Ne?
Also,
das ist ja halt so. Es gibt ja auch ganz kurz nur, das habe ich mal gelesen, eine Versicherung in Amerika, die versichern irgendwie Haustiere von Christen, damit die
damit die nicht in die Hölle kommen.
Nein. Es ist so, da gibt es so eine ganz extreme Christengruppe, die glaubt, dass jeden Moment Jesus mit einem UFO kommen kann und die mitnehmen kann. Und wenn das passiert, dann sind natürlich die Haustiere von diesen Typen alle alleine.
Und wer kümmert sich darum?
Wer kümmert sich dann um die Haustiere? Und da hat so eine fündige Versicherung gesagt, okay, ich versichere jetzt die Haustiere, ihr könnt die bei mir versichern, dass wenn Jesus kommt und euch im UFO mitnimmt, kümmern wir uns um die Haustiere. Und das kostet 10 Euro im Monat.
Das ist nicht schlecht.
Ja, und damit machen die Kohle.
Ist ja richtig günstig.
Ja, aber ich meine, sowas gibt es halt in Amerika. Ne?
Also
in Deutschland unvorstellbar.
Wir müssten solche Versicherungen verkaufen, da würden wir so reich mit werden. Nur wenn das dann passiert, da mussten natürlich auch Aber wer soll dann das dann kontrollieren?
Da muss er latzen.
Wer soll das denn kontrollieren? Ob ja, du die dann wirklich versorgst?
Ja, ja, wenn die, dann holt sie einen guten Juristen und der sagt, oh, Moment mal, die wurden, da war gar nicht Jesus in einem UFO, da war Jesus in einer Rakete. Ja. Das haben wir nicht versichert.
Das ist nicht abgedeckt.
Wir haben in der Police steht nur, dass der in einem UFO kommt.
Okay. Okay. Also, man muss verstehen, dass die USA, die waren ja auch schon immer ein Einwanderungsland. Und im 19. Jahrhundert sind ja auch viele aus religiösen Gründen in die USA gewandert, um da, wie zum Beispiel die Mormonen, da sind welche ausgewandert, um in den USA ihre eigene Religionsart
ungestört,
genau, einfach genau. Auch so ein bisschen, ich sag's mal nett ausgedrückt, schrullig für unser Verständnis.
Ja.
Und deswegen gibt es dann da auch solche Gruppen. Und wie zum Beispiel auch die Adventisten. Und Advent bedeutet ja Ankunft.
Ja.
Und die leben halt in dem Glauben, dass die Ankunft oder die erneute Ankunft von Jesus unmittelbar bevorsteht. Das hat ja auch was, ein bisschen das, was glaube, mit diesem UFO zu tun.
Genau, das, ich glaube, das sind die,
das sind
von denen ich gerade geredet habe. Das könnten die sein.
Es gibt eine große Gruppe. Adventisten sind ganz, ganz viele.
Dass der jeden Moment kommen kann und die mitnehmen kann, oder? So, ne?
Genau, die haben halt einfach die Vorstellung, dass die zweite Ankunft unmittelbar bevorsteht. Und diese Bewegung, religiöse Bewegung, nennt man Adventisten.
Okay.
Und da gibt es ganz viele von.
Ja.
Und davon eine Abspaltung waren halt die Davidianer. Und davon wiederum eine Abspaltung waren diese Branch Davidians.
Ja.
Weil der Typ gesagt hat, ich möchte hier mich abspalten und eine eigene Religion gründen und ein bisschen so über die Offenbarung predigen und eigene Gläubige quasi rekrutieren.
Ja.
Und das hat er auch geschafft, dieser. Ja. Der heißt eigentlich Vernon Wayne Howell.
Also ein bisschen so ein Guru, oder?
Ja, so eine Art Guru, kann man sagen. Der war zwar ganz charismatisch und aber hat halt da so ein paar Leute angesprochen. Hat auch absolut.
Geht dann aber wahrscheinlich am Ende noch um Kohle, ne? Also dann bezahlen die alle ihren Kirchenbeitrag.
Ja, es geht eigentlich. Also das waren hardcore-mäßige Kreationisten.
Ja.
Die haben gedacht, die Erde ist seit 6000 Jahren. Und nach dem ihren Verständnis, 6000 Jahre, wir sind so an der Schwelle und für das siebente Jahrtausend, sieben Tage, ja, da muss dann jetzt bald mal Jesus wiederkommen.
Ja.
Und wenn man in diesem Glauben lebt, kann man ja auch ganz schlecht mit denen irgendwie reden oder verhandeln oder so.
Ja.
Und da gab es dann auch Aussteiger von dieser Sekte, die den auch angezeigt haben oder diese ganze Vereinigung da angezeigt haben.
Warum? Was noch an verboten?
Ja, eigentlich haben den angezeigt.
Die glauben halt an irgendwas.
Illegaler Waffenbesitz. Die haben sich auch finanziert.
Die waren gewalttätig oder was?
Die waren nicht unbedingt gewalttätig, nein. Aber die haben sich finanziert über solche Messen, wo die so Gunshops hatten, um dann quasi Waffen zu verkaufen.
Okay.
Und er selber hat auch Enthaltsamkeit gepredigt für die Männer, die Männer, die ihm gefolgt sind, denen hat er halt Enthaltsamkeit aufgezwungen.
Keine Frauen oder was?
Genau, er selber hat aber mehrere Frauen da gehabt.
Und er selber ordentlich.
Weil er ist ja quasi das Lamm Gottes, ne? Er darf das. Hat auch höchstwahrscheinlich.
Ihr bitte nicht und dann die ganzen Frauen bitte an mich weiterleiten.
Ja, genau.
Genau.
Hat auch nicht schlecht. Höchstwahrscheinlich einige Kinder gezeugt mit denen. Es gab da in dieser Gruppierung auch genug Kinder. Und jedenfalls haben Aussteiger den angezeigt.
Ja.
Wegen, es gab dann Vorwürfe, da werden die Leute nicht gut behandelt, illegaler Waffenbesitz. Mhm. Die hatten dann auch Kontakte zu dem Sheriff, die haben sich dann auch besprochen und so. Und irgendwie, ja, wir müssen da mal als Behörde da mal dem ein bisschen nachgehen, weil die leben ja da in Texas irgendwo auf dem Land und haben da ein riesiges Gelände mit Einrichtungen gemacht, die total abgeschieden sind, wo man da auch als Behörde mal macht, ey, wer wohnt da eigentlich? Was sind das für Leute? Mhm. Habt ihr da Waffen? Sind die alle legal? Und was betreibt ihr für Geschäfte?
Ja.
Da muss man ja schon mal hingucken. Das kann man sich auch in Deutschland überhaupt nicht vorstellen.
Ja. Aber warum, solange die nichts Falsches machen, kann man doch da durchaus...
Ja, aber die hatten halt natürlich auch Anzeigen von den Sektenaussteigern.
Ach so,
Und du kannst jetzt auch nicht nur machen, was du willst.
Mhm.
Jedenfalls hatten die da auch mehrere Durchsuchungen und haben dann auch mal Kinder davon rausgenommen und den Pflegefamilien gegeben, weil die Verhältnisse, in denen die da wohnen, die waren
teilweise
die waren nicht in Ordnung.
Ja.
Und dann gab es dann wieder Durchsuchungen und die haben sich dann irgendwann angefangen zu verbarrikadieren und haben halt auch keine Durchsuchungen oder Kontakte mehr geduldet zu den Behörden.
Ja.
Und ja, dann haben die dann seitens der Behörden und auch vom FBI, beziehungsweise das war ATF. Kennst du ATF?
Aber eine Frage.
Ja?
Kommst du noch mal irgendwann zu diesen Bomben?
Ja, das ist jetzt noch alles die Vorgeschichte.
Ach so, okay.
Ja.
Mhm.
Kennst du ATF?
Ja.
Das ist so eine Behörde, da geht es um Alkohol, Sprengstoff und Waffen.
Ja.
Und das und die kontrollieren das quasi.
Ja.
Ich habe früher immer gedacht, das hieß Anti-Terror Force, aber es stimmt nicht. Ne?
Ach so, das heißt eher so Alcoholic.
Ja, Tobacco and Fireworks.
Ach so,
ja,
okay.
Ja, das ist quasi, ATF. Ja, das ist die Behörde.
Okay.
Weil du kannst jetzt auch nicht selber irgendwie Tabak anbauen und den verkaufen. Das ist halt Steuerhinterziehung.
Ach so.
Ja, jedenfalls die Behörde.
Gut, dass du es sagst, weil ich war gerade dabei. Zu Hause in meinem Garten. Ich war Tabak anbauen. Ja.
Und die Behörde.
Ist das eine Pflanze? Ja, klar. Ne?
Okay. Natürlich ist das eine Pflanze.
Oder kann man die kaufen irgendwo? Oder ist das illegal? Ist das illegal, wenn ich jetzt meine eigene Marlboro-Kippe anpflanze?
Das ist Steuerhinterziehung. Da hat der Staat ein Monopol drauf.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Du darfst auch kein Hanf anbauen.
Interessierte. Ja, das ist ja klar. Das sind ja Drogen. Aber Tabak?
Ja, Steuer.
Wenn ich meine eigene Marlboro drehe im Garten, kann ich auch machen? Oder?
Ja, dann mach.
Okay.
Wenn du willst.
Ja, ich frage nur. Mache ich jetzt einfach.
Jedenfalls mal. Ist dann das ATF da aufgefahren und wollte dann mal, haben das dann genannt, schade, kann ich leider nicht mehr lesen. irgendwas mit Entry. Irgendwie so ein, Dynamic Entry.
Ja.
Das ist quasi denen ihr Vorgehen. Das kann man auch als übertrieben bezeichnen. Die kommen da direkt mit irgendwelchen gepanzerten Fahrzeugen und wollen dann da rein.
Ja, also sowas habe ich mal irgendwie so gesehen, so peripher in irgendwelchen, diese Bilder kommen mir bekannt vor. Irgendwelche so Extremos, die sich verschanzen und dann kommen so.
Extremos?
Ja, so extreme Bürger, die sich irgendwie.
Doch so eine Mittelalter.
So bürgerwehrmäßig. Das habe ich schon mal irgendwie in den Nachrichten gesehen, irgendwo.
Ja. Ja, ja,
aber ich wusste nie, worum es ging.
Das ist ein ganz großer, Fall. Dann hat dann auch die das Fernsehen hat dann halt auch irgendwann live berichtet. Die haben dann immer mehr Einheiten da zusammengefahren, weil wo die
rein. Diese ATF, oder?
Genau, was? Weil wo die reingehen wollten, haben die. Das Feuer eröffnet, auch die anderen.
Ach, die haben geschossen?
Genau. Die haben
gegen die staatlichen.
Genau. Die haben sich verbarrikadiert und haben sich mit Waffengewalt gewehrt.
Krass.
Da gibt es auch immer Verschwörungstheoretiker, die sagen, nee, die anderen, die Regierung, die waren die Ersten, die geschossen haben. Und auch die getöteten ATF-Beamten, die waren durch Kugeln von den eigenen Leuten.
Okay.
Aber das sind Verschwörungstheorien.
Ja.
Also gehen wir mal davon aus, die haben sich da irgendwie gewehrt oder haben die beschossen und es sind auch ein paar gestorben.
Und du meinst, sie haben zuerst geschossen?
Ja, gehe ich mal von aus.
Okay.
Jedenfalls haben die das dann gestürmt. Die haben zwar dann irgendwann noch verhandelt, dass die erschossenen, ich glaube es waren fünf ATF-Beamte, die dann erschossen waren und auch ein paar von den anderen, haben dann verhandelt, dass die Verletzten und Getöteten.
Das ist ja krass, das ist ja, als würde man im eigenen Land gegen so eine Armee kämpfen, oder?
Das ging tagelang so.
Das ist total krass.
Und irgendwann haben die.
Wusste ich gar nicht, in Amerika, mitten in Amerika. Mitten
in Waco in Texas.
Hm. Ja. 93.
1993.
Okay.
Und und dann gingen dann halt auch irgendwann die Kinder freigelassen, in Anführungszeichen. Die waren ja mehr oder weniger freiwillig da, aber die kamen dann trotzdem da raus. Und jedenfalls haben die dann das ganze Ding, obwohl die gesagt haben, wir kommen in einer Woche raus.
Ja.
Und das war denen aber irgendwie, die hatten da nicht die Geduld für. Die haben gesagt, wir warten jetzt keine Woche, wir warten jetzt nur einen Tag und wenn sich da nichts tut, dann stürmen wir das Ganze.
Ja.
Und die haben dann
Die haben ja auch, diese staatliche ATFs, die haben ja wahrscheinlich auch viel bessere Möglichkeiten.
Klar, da waren
mit so Panzerfahrzeugen, sowas haben die ja alles nicht, diese Bürger da, oder?
Ja.
Wahrscheinlich haben die da irgendwie nur so ein paar Handfeuerwaffen, das war's, oder?
Ja, die hatten schon ein bisschen mehr. Die hatten ja Gunshops. Die haben ja Waffen verkauft.
Ach so.
Und die waren schon ziemlich fett ausgerüstet. Jedenfalls haben die Behörden dann irgendwann Löcher in die Außenwände geschlagen oder mit gepanzerten Fahrzeugen gebrochen und haben CS-Gas eingeladen.
Löcher,
genau.
Ich habe verstanden, Löcher.
Ja, die haben die Wände eingeschlagen.
Sicher, kommt das jetzt so Oberschlau rüber oder so oberkorrekturmäßig?
Ein bisschen, ja.
Okay, Löcher. Du meinst Löcher in
diese
Barrikaden geschlagen.
die haben die Außenwände eingeschlagen und haben CS-Gas eingeleitet, um die quasi, ich sag mal in Anführungszeichen,
auszuräuchern.
Ja. Und irgendwann hat dieses Ding angefangen zu brennen.
Ja.
Und die offiziellen Stellen.
Deren Festung da oder was?
Genau, die Wohnanlagen.
Okay.
Die haben gebrannt.
Ja.
Und höchstwahrscheinlich haben die das selber in.
Um sich so als Opfer zu inszenieren.
Die haben es angezündet.
Warum?
Das sind die staatlichen.
Wieso sind
die Ermittlungen. Ja.
Wieso fackeln ihre eigenen Häuser ab?
Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass die sind auch so strikt dagegen vorgegangen, weil es gab ja mal in so. Das war in Südamerika.
Ja.
Hat so ein amerikanischer. Der hieß Jim Jones, der hatte da so eine Jonestown gegründet, das war auch eine Sekte und da gab es, das war irgendwie Ende der 70er, da gab es Massensuizide, da gab es 900 Tote.
Also so nach dem Motto, wir bringen uns selber um, als dass ihr uns irgendwie hier rausholt.
Also dass Sekten Massenselbstmord begangen, das ist ja bekannt gewesen.
Ja.
Seit Ende der 70er gab es diese Vorfälle.
So, die opfern sich dann für ihre eigenen Ideen.
Da standen ja du musst ja auch überlegen, an was die glauben. Dann liegt das auch näher, dass die auch bereit sind, dafür sich umzubringen. Und damals in Jonestown, das war ja groß, zum großen Teil auch erzwungen, dieser Massenselbstmord durch Gruppendruck.
Ja.
Die standen ja da in der Schlange, um sich quasi das Gift abzuholen.
Echt?
Ja.
Du meinst jetzt in den 70ern, dieser Vorfall.
Genau. Und weil die auch wussten, dass es sowas...
Dass die dann da alle mitmachen.
Ja. Und weil die wussten, dass es da auch sowas gibt, haben die dann halt diese Stürmung irgendwann mal gemacht. Und
ach so, da hat die gesagt, das wird jetzt zu gefährlich, wir stürmen jetzt den Laden.
Ja.
Okay.
Ja. Jedenfalls hat das Ding irgendwann gebrannt.
Ja.
Schießerei, 70 Tote.
Was?
Ja.
70 Tote nur von diesen
70
Sektenleuten? 70
Tote von der Sekte.
Nur von der Sekte?
Ja, auch dieser Gründer
der Sekte. Und diese ATF-Leute sind nicht gestorben, oder?
Nee, da sind vorher ein paar gestorben, aber jetzt bei der Stürmung weiß ich es nicht. Aber es sind 70 Tote insgesamt gewesen und hauptsächlich von diesen Branch der Davidian-Sektenmitgliedern.
Okay.
Ja.
Das ist krass.
Und das hat...
Das ist krass.
Ja.
Stell dir mal vor, mitten in Deutschland irgendwo stürmt einer ein Dorf, 70 Tote.
Ja. Und diese Vorfälle, Wahnsinn. Die haben auch in Amerika einiges ausgelöst. Gerade auch in der rechten Szene hat das einiges ausgelöst. Verschwörungstheorien, so von wegen, ja, da will die Regierung, die will eine antichristliche neue Weltordnung mit Waffengewalt durchdrücken und die wollen uns entwaffnen.
So ein bisschen wie Bill Gates will uns alle chippen. Ne?
Ja,
da ist so ein Funken. Ja, okay.
Ja, erzähl weiter. Ja,
da werden so Fakten herangezogen, die tatsächlich passiert sind.
Ja.
Es sind 70 Leute gestorben, ja.
Ja.
Es waren extreme Christen, die umgebracht wurden, ja. Und dann wird immer so mehr draufgelegt.
Ja.
So, ja, und jetzt wollen sie den ganzen antichristlichen Staat errichten und so, ne?
Genau. Dann wurde auch quasi so gesagt, ja, es gab schwarze Hubschrauber, die uns aus der Luft beschossen haben. Und diese schwarzen Hubschrauber, die wurden dann auch quasi zu einem Synonym von einer Verschwörung oder von einer Überregierung.
So der Teufel oder was?
Ja, genau. Der Teufel.
Der schwarze Teufel.
Oder der Deep State oder was auch immer. Jedenfalls dieses, da waren schwarze Hubschrauber involviert. Das wurde dann
aber
auch...
Aber sind Hubschrauber, wenn ich von unten einen Hubschrauber sehe, der über den Himmel fliegt, dann ist der immer schwarz.
Ja.
Der ist doch immer dunkel.
Keine Ahnung.
Ja, ganz selten ist der mal irgendwie so hell oder bunt. Normalerweise sieht man doch immer nur diesen.
Ja, es ging jetzt nicht.
Diese Silhouette, die ist doch immer schwarz.
Es ging halt nur darum, dass sie gesagt haben, das war ein geplanter Mord an uns. Die wollten uns auslöschen.
Ja.
Und bezahlte Söldner aus schwarzen Hubschraubern haben uns beschossen. Ne?
Ja.
Und naja, es gab zahlreiche Tote, das ist so. Und die Erstürmung lief auch nicht gut ab und es gab auch keine guten Verhandlungen.
Da sind Fehler passiert. Ne?
Es sind riesengroße Fehler passiert.
Dass es so viele Tote gibt, darf eigentlich nicht passieren, oder was?
Ja, nee.
Ja, aber was ist jetzt denn machen?
Die waren ja bereit zu verhandeln. Ehrlich? Ja, die haben ja gesagt, wir wollen noch eine Woche hier bleiben und dann kommen wir raus. Aber das ging denen halt nicht schnell genug.
Ja, weil die dachten, die bringen sich dann da alle um, oder was?
Haben die auch gedacht, dass das passieren könnte. Und es gibt auch in diesem Untersuchungsbericht, gibt es dann auch die Hinweise, dass sie gesagt haben, wir haben diese Löcher in die Außenmauer zur Flucht, damit
die Löcher
auch rauskommen können.
Ja.
Was hast du denn mit den Löchern?
Du sagst immer Löcher. Ich denke dann immer, du das mit so Löschfahrzeugen oder so. Egal, ich will, ist das gemein?
Ich kann auch ein anderes Wort dafür nehmen. Die haben diese... Brechen
Nein, sag Löcher.
Ist auch wieder mit.
Aber sag Löcher.
Okay.
Aber sag Löcher.
Ich sag's jetzt nicht nochmal.
Komm, Micha, du hast mich die ganze Zeit genervt in meiner Scrollstory. Da darf ich auch ab und zu mal.
Ja, aber ich habe nicht so viel.
Nickelig werden.
Ich habe nicht so viel dazwischen geredet wie du. Du versuchst die Story ja an dich zu reißen.
Das ist so ein Quatsch. Doch. Ich höre doch die ganze Zeit nur zu.
Du reißt
ich
das
sag
Thema
überhaupt
an dich.
Ich sag nur ja und nein.
Und du willst mir fast hier meine Unterlagen klauen.
Das ist doch eine Lüge. Ey, das ist jetzt genau so, wie diese Sekten das machen. Okay. Dieses Übertreiben und die wollen einen antichristlichen Staat gründen.
Naja, jedenfalls war das in der rechten Szene und in Verschwörungskreisen war das wie so ein Startschuss dafür, dass die Regierung uns entwaffnen will und eine neue Weltordnung erschaffen will. Und am zweiten Jahrestag dieses Ereignisses in Waco hat nämlich ein Attentäter eine Bombe gezündet. Und das war kein Zufall, dass er das am zweiten Jahrestag von Waco gemacht hat.
Das war dann diese Bombe dann in Oklahoma?
Das war diese Bombe in Oklahoma und da komme ich dann jetzt drauf zu sprechen. Ja. Und das ist auch dieses Datum, das war der 19. April, also 4/19, das ist auch so ein Kürzel in der rechten Szene.
Ja.
Es gibt ja, die arbeiten ja viel mit kryptischen Begriffen.
Ja.
Und dieses 419 heißt halt so viel wie, ich bin Regierungsfeind.
Ja.
Weil ich glaube daran, dass die Regierung uns an dem Tag, damals in Waco, die neue Weltordnung und das Waffenrecht, das Drang auf Waffen absprechen will mit Gewalt.
Mhm.
Naja, jedenfalls am zweiten Jahrestag davon ist eine Bombe hochgegangen in Oklahoma City vor einem Bundesgebäude.
Ja.
Also das wäre so wie das Stadthaus hier in Bonn. Ein Bundesgebäude in Oklahoma City hat ein Mann in die Luft gesprengt, indem er Sprengstoff in einen Van gepackt hat.
Und der Mann saß drin, oder?
Der Mann saß nicht drin, nein. Das war ein Golfkriegsveteran, der war Mitte 20 Jahre. Und der hat reingepackt 2,5 Tonnen Sprengstoff und mehrere 100 Liter, was war das für ein Zeug? Nitromethan.
Wo kriegt man denn das ganze Material?
Ja, das ist die Frage. Das ist halt.
Und das ist jetzt die Crime Story.
Das ist halt. Nein, das ist nicht die Crime Story. Du weißt doch, was die Crime Story hier ist.
Ja,
es geht um Bombenattentate, nicht nur der den Dünger da gekauft hat.
Ja.
In den USA.
Jetzt sei doch nicht so sauer.
In den USA ist das halt so.
Ja, aber ich frage mich, wo kriegt man dieses ganze Zeug her?
Liberales Land. Da interessiert es keinen, wie viel du von irgendwas
nicht,
kaufst.
Du kannst doch nicht nur mit irgendwie einem Dünger so eine Bombe bauen.
Doch, das nennt sich Aluminiumnitrat.
Und das kriegt man in der Gärtnerei, oder was?
Moment mal, Aluminiumnitrat oder Ammoniaknitrat? Ich kann meine Schrift nicht lesen. Irgendwie, das ist so ein Mineraldünger.
Und das kriegt man in der Gärtnerei, oder was?
Den kannst du kaufen, ja. Und wenn du davon ganz, ganz viel nimmst und das in einem bestimmten Mischungsverhältnis mit was anderem nimmst,
ja.
Der hat da, aber wo er jetzt dieses Nitromethan her hat, mehrere 100 Liter, das ist Treibstoff für diese Dragster-Rennen-Autos. Kennst du einen Dragster?
Nee, was ist das?
Das ist so ein Rennwagen, der
sieht
aus wie eine Seifenkiste oder so, der so ganz schnell beschleunigt.
Mit so hinten so Feuer und so.
Genau, genau.
Okay.
Und die tanken Nitromethan.
Ja, an sowas kommt man doch
ran. Und davon, ja, Stefan, in den USA ist das halt, ja, freies Land. Ich darf so viel besitzen, wie ich will.
Das ist schon irgendwie.
Nicht regulieren.
Ja, ja.
Das ist mein Recht, das hier alles zu horten und zu kaufen. Prepper und so weiter. Ja, es ist doch so.
Ja, und dann hast ein bisschen ist schon was dran. Ja, ja.
Dann fährt er in einen anderen Staat und kauft sich dann da wieder 100 Kilo von dem.
Ja.
Ne?
Und das hat man dann davon.
Jedenfalls hat er das in einen Van gepackt.
Mhm.
2,5 Tonnen von dem Zeug und mehrere 100 Liter.
Also mega viel.
Mega viel. Und hat den Van geparkt vor diesem Bundesgebäude und hat es dann mit einem Zünder zur Explosion gebracht. Ich habe dir hier ein Bild von dem Gebäude.
Krass.
Ja. Das ist ein 8-stöckiges Gebäude.
Ja.
Das
wo die, ich würde mal sagen, die Hälfte, die komplette Fronthälfte weggerissen ist.
Ja. Das wurde da noch auch abgerissen.
Und wahrscheinlich, das ist ja nur vorne, also vorne ist super wie weggerissen und wahrscheinlich ist dann die Druckwelle noch komplett durchs Gebäude gegangen, dass da auch alles kaputt war. Ne?
Ja,
gab's also, da Tote?
Ist 168 Tote.
Ach du.
19 Kinder davon, weil in der ersten Etage ein Kindergarten untergebracht war. Die Kinder von den behördlich Angestellten.
Das ist schon heftig. Ja.
Und 800 Verletzte. Ja. irgendwie 300 beschädigte Gebäude. Irgendwie diese Explosion war noch kilometerweit zu hören. Und ja, und die Ermittler haben dann irgendwann relativ schnell eine Achse von einem Fahrzeug gefunden, was man keinem Fahrzeug zuordnen konnte, was da noch so rumstand und total beschädigt war.
Auch zerstört wurde,
ja. Ja, also standen ganz viele beschädigte Autos da und da hat man eine Achse gefunden von einem Fahrzeug und konnte das keinem von diesen Fahrzeugen zuordnen.
Ja, aber also wie willst du eine Achse finden und dann den Täter? Also es geht, also die ja, aber, ja, okay, erzähl mal weiter. Damit findet man ja noch lange nicht einen Täter.
Also die hatten eine Achse eines Fahrzeugs gefunden, die zu keinem Fahrzeug gepasst hat, was da noch so beschädigt rumstand. Ja. Also wussten die, da war die Bombe drin, weil die Überreste so zerfetzt sind, dass nur noch dieses Teil von diesem Auto übrig geblieben war. Und anhand der Seriennummer konnten die dann halt herausfinden, was ist das für ein Auto?
Da war eine Seriennummer auf der Achse.
Genau.
Was für ein Glück die hatten, oder?
Ja, aber der Typ, der wollte überhaupt nicht
unerkannt
sein. Das war dem vollkommen egal.
Ehrlich?
Der hat das Auto gemietet auf seinen Namen. Und hat das da.
Was?
Ja. Einen Tag später.
Der wollte erwischt werden,
oder? Einen Tag später haben die den.
Nein.
Verhaftet.
Nein.
Ja.
Was? Wieso das denn?
Wie?
Wollte der erwischt werden, oder was?
Ich weiß nicht, ob der erwischt werden wollte, aber er hat überhaupt nicht seine Spuren verwischt. Das ist
total Amateur.
Der hat die Regierung gehasst und wollte deswegen einen Anschlag verüben. Das war ein Rechtsterrorist. Das ist ihm doch egal, was mit ihm passiert. Das war ein Terrorist, der bereit ist.
Wer war denn das?
Das war ein Golfkrieg-Veteran, Mitte 20 Jahre alt, der hieß Timothy McVeigh.
Und war der in diesem Scharmützel da mit involviert, wo die zwei Jahre vorher diese
Sekte? Nein, der hat damit nichts zu tun gehabt.
Aber
er hat später gesagt, dass er halt auch davon überzeugt ist, dass die Regierung damals.
Achso, hat sich quasi von dieser Aktion.
Der hat das ja auch an dem
inspirieren lassen.
Das war ja auch der Jahrestag. Genau zwei Jahre nach diesem Ereignis in Waco hat er dieses Attentat begangen.
Ja.
Und er hat es ja auch gesagt.
Hat das quasi so zum Anlass genommen, dann diesen Schritt zu gehen.
Ja.
Und.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und was ist dann aus dem passiert?
Ja, also erstmal, das war so ein Typ, der hat sich zur Armee gemeldet und war dann auch Anfang der 90er im Golfkrieg im Einsatz. Quasi als Veteran ist er dann zurückgekommen, hatte aber dann miese Jobs gehabt und hat jetzt quasi nicht mehr erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Also auch Außenseiter. Und,
ja, hat sich dann radikalisiert, hat die sogenannten Turner-Tagebücher. Das ist so ein verbotenes Buch, was quasi einen Rassenkrieg beschreibt. Und ja, und der hat sich dann halt quasi dafür entschieden, mit zwei Mittätern zusammen. Mhm. Wahrscheinlich gab es da auch noch mehr Mittäter, aber er hat nichts mehr dazu gesagt, ob es da auch noch andere gab.
Und dann?
Einer von den Mittätern hat auch als Zeuge dann ausgesagt und hat gesagt, ich war dabei und ich weiß es und er hat es gemacht und so gemacht. Und
da gab es Mittäter, da gab es schon noch
Mittäter. Es gab zwei Mittäter, einer hat lebenslänglich bekommen, der andere 12 Jahre. Derjenige, der 12 Jahre bekommen hat, ist auch als Zeuge dann gegen ihn aufgetreten.
Ja.
Und er ist dann halt.
Und er selber zum Tode.
Giftspritze.
Giftspritze.
2001 Giftspritze bekommen.
Echt?
Und eins der letzten Dinge, die er gesagt hat, war, ja, im Grunde steht es 168-1 für mich. Also
wegen der Todesopfer.
Er ist derjenige, der stirbt, also der
Ach so, ja.
Es steht 168-1.
Und das war das Letzte, was er gesagt hat.
Das war eines der letzten Sachen, die er zu einem Journalisten gesagt hat. Und er fühlt sich als Sieger. Und dieses 168.
Das ist schon echt.
Und dieses Kürzel 168 Doppelpunkt 1, das wird auch in der amerikanischen Neonazi-Szene als Kürzel genommen. Darauf berufen die sich immer noch.
Dieses Datum?
Nein, 168-1.
Ach so,
168. Das Datum ist auch eine Chiffre dafür, aber das ist das Waco-Datum, was ja auch das gleiche Datum ist. 19-4.
Ja. Und darunter, unter diesen 168 oder 61 zählten dann auch die Kinder aus dem Kindergarten und so.
Ja. Er hat wohl gesagt, wenn er das gewusst hätte, dass da auch ein Kindergarten drin ist, hätte er vielleicht sich ein anderes Ziel überlegt, aber es ist halt ein Kollateralschaden. Ja, und seine Henkersmahlzeit, es gibt ja in den USA immer die Henkersmahlzeit, Vielleicht gibt es sie auch woanders.
Keine Ahnung. In jedem Staat gibt es ja nicht die Todesstrafe, ne? Aber das war Oklahoma.
In wenigen gibt es die, ne?
Aber das war in Oklahoma, ne?
Ja, da wurde er. Ja. Ich weiß nicht genau, ob er auch. Ich gehe mal davon aus. Nee, Quatsch. Er war in einem Bundesgefängnis und es war eines der ganz, ganz wenigen Todesurteile, die vom Bundesgericht durchgeführt werden,
ja.
Nicht von dem staatlichen, war höchstwahrscheinlich, weil er den Anschlag auf eine Bundesbehörde durchgeführt hat. Und er war im Gefängnis, hat er den Typen kennengelernt, der 1993 das Sprengstoffattentat auf das World Trade Center verübt hat. Es gab ja zwei Attentate. Auf das
World Trade Center, genau. Gab es noch einen Sprengstoffattentat?
Genau, auch mit einem...
Aber du meinst, bevor die zusammengebrochen sind, oder was?
Ja,
das war wusste ich gar nicht, echt?
1993 war das, auch ja. Al-Qaida. Da wurde auch Sprengstoff in ein
Auto.
In ein Auto oder in ein Van. Und einer von beiden Türmen sollte durch eine große Explosion in der Tiefgarage zum Einsturz gebracht werden, dass der auf den anderen drauf fällt und die dann beide zusammen.
Ach so, echt? Ja, das wusste ich gar nicht.
Gab sechs Tote, die in der Tiefgarage sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten haben. Und
es hat nicht funktioniert, natürlich.
Einige Stockwerke sehr beschädigt und man sagt, hätte nicht mehr viel gefehlt an Sprengwirkung oder an Sprengmaterial, um das vielleicht zum Erfolg zu bringen. Und das wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel verheerender gewesen als 9/11, wenn das funktioniert hätte, dass ein Turm auf den anderen fällt und die dann beide umkippen.
Warum? Sind doch beide Türme kaputt.
Ja, aber der Schaden drumherum wäre viel größer gewesen, wenn die halt zur Seite umkippen.
Ach so.
Als wenn die in sich zusammenstürzen.
Und vielleicht eine andere Tageszeit, kann das sein?
Weiß ich jetzt nicht.
Ist ja immer, 9/11 war ja morgens, war ja noch nicht so viele in den Türmen, ne?
Und die sechs Toten vom ersten Anschlag, die sind auch in dem 9/11 Memorial Ground auch vermerkt auf diesen Namensplaketten.
Und den hat er dann im Gefängnis kennengelernt?
Ja.
Und dann?
Nichts, die haben halt nur im gleichen Gefängnis gesessen. Ich glaube, dieser Typ wollte dann noch mehr Kontakt zu dem haben, aber der hatte da keine Lust drauf. Jedenfalls wurde mit der Giftspritze hingerichtet, ja, und seine Henkersmahlzeit war 1 Liter Eiscreme. Geschmack Pfefferminzschokolade.
Ach du Scheiße. Wollte er, oder?
Ja.
Ach, die dürfen sich dann was aussuchen.
Ja. Viele nehmen Steak oder einen Burger oder sonst was und er wollte dieses Eis.
Ey, Alter, wie kann man da noch irgendwas essen? Hättest du noch Bock? Du hast so ein geiles, leckeres Steak, kurz bevor ich die Giftspritze kriege. Wird mir bestimmt super schmecken. Also,
Du könntest.
Ich würde einfach nur sagen, Alter, gib mir ein Stück Knäckebrot, ich kriege eh nichts mehr runter. Ich krieg gleich die Giftspritze, da kann ich doch nicht ein Steak essen.
Und es bringt ja auch nichts jetzt, noch was zu essen. Ich kann auch hungrig dahin gehen.
Ja, was soll das?
Das ist jetzt nicht das größte Problem, was ich habe. Nicht das passende.
Also, ich glaube, vor so einem Giftspritzenurteil könnte ich wahrscheinlich eine Woche vorher nichts mehr essen, weil ich nichts mehr runterkriege. Okay.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie es uns dann gehen würde.
Ja, es ist auch jetzt nichts, worüber man jetzt Witze machen sollte. Ja,
aber
mache ich auch gar nicht.
Nee, ich kann das schon verstehen, wie du das sagst. Aber der Typ.
Aber ich finde es so absurd, dass die Leute dann noch so, jetzt nochmal zum Schluss das, oh geil, da habe ich immer so richtig Bock drauf.
Aber der Typ, der hat sich ja als Sieger gefühlt. Der ist da, der hat gedacht, er hätte alles richtig gemacht. Und der war absolut im Recht, diese Leute da umzubringen.
Ja, ich meine, das ist ja ganz unterschiedlich. Ich glaube, der Leute, die so ganz zum Schluss nochmal so irgendwie
bereuen.
Ja, so geläutert sind und dann irgendwie sagen, okay, ich brauche irgendwie, war es doch scheiße oder.
Der nicht.
Ja, und dann irgendwie nochmal. Sich so bekehren und nochmal irgendwie doch sagen, vielleicht war es doch alles nicht so cool. Aber dann gibt es die Leute, die das durchziehen und sagen ganz zum Schluss, Leute, hier, I'm the winner, victory. Ja.
Diese Gebäude, Bundesbehörden oder auch andere Gebäude, seit diesem Attentat sehen die auch ganz anders aus. Du kannst da nicht mehr mit einem Auto so dran fahren, zum Beispiel. Und es gibt andere bauliche Maßnahmen, die das halt verhindern sollen, dass sowas wieder passiert.
Haben die denn
immer
noch Probleme mit diesen Rechtschristen und diesen ganzen
Hardcore? Total.
Gibt es das immer noch, dieses Problem in Amerika? Oder? Wahrscheinlich,
dass Leute,
unter Trump wahrscheinlich hat sich das alles noch verstärkt.
Dass Leute die Regierung ablehnen.
Ist ja jetzt wahrscheinlich aber gar nicht mehr so aktuell, oder?
Ja, weil die haben einen, der die Regierung ablehnt, als Präsident.
Als Präsident, genau.
Aber es gibt
Ich kann mir schon vorstellen, dass das alles so ein bisschen moderater geworden ist, weil die sagen, ja, jetzt der Trump ist ja einer von
uns. Ja, was heißt moderater? Das kann man überhaupt nicht sagen. Guck doch mal jetzt in die USA, da ist nichts moderat. Die sind so zerstritten und gespalten, wahrscheinlich wie noch nie. Aber wahrscheinlich meinst du, dass jetzt irgendwelche Leute sich bestätigt fühlen, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir den gewählt und er ist unser Präsident, so wollten wir es haben. Ja. Jetzt wollen wir nur noch
ja, es ist jetzt nicht mehr das politische Klima in Amerika, wo einer hingeht und sagt, ich muss jetzt unbedingt ein Van gefüllt mit Ammoniakdünger irgendwie von der Bundesbehörde parken, weil im Moment läuft es ja ganz gut. Donald Trump ist am Drücker und der entspricht ja so ein bisschen unserer Neigung, der unterstützt ja auch die Waffenlobby, der unterstützt die Öllobby, aber diese ganzen Heinis.
Es gab aber genug Sachen, wo da ein Typ, so ein rechter Typ in Demonstranten gefahren ist mit dem Auto, auch einige Tote.
Unter Trump auch, oder was?
Ja, ist 2-3 Jahre her, ich weiß nicht genau. Okay. Ja, genau, unter Trump, der dann noch gesagt hat, ja Moment, aber von diesen Demonstranten, da sind auch viele dabei, die nicht so genau. 1A sind.
Ja, ja.
Also hat den quasi schon wieder so ein bisschen in Schutz genommen oder verteidigt.
Ja, ja.
Dann wurde da mal so eine demokratische Politikerin angeschossen, die hat ganz knapp überlebt mit einem Kopfschuss.
Ja.
Und also ist das politische Klima ist brutal gespannt und elektrisiert. Und viele fühlen sich jetzt auch, also militante Kräfte fühlen sich quasi aufgefordert. Also mich würde es nicht wundern, wenn es da noch weitere schlimme Sachen gibt.
Ja. Und jetzt ja sowieso mit diesen ganzen Demonstrationen und so, ne? George Floyd und so. Ja. Aber will ich jetzt gar nicht so in dem Detail drauf eingehen.
Okay. Ich hatte auch noch so einen Song vorbereitet.
Echt?
Vielleicht packe ich den auch noch mal kurz rein.
Hat der auch was mit deiner Crime-Story zu tun?
Also es ist ein Song Anfang der 90er. Ja. Der ist, glaube ich, 93 oder 94 erschienen. Hat das auf jeden Fall zusammen. Und ich finde, er hat eine gewisse Spannung, auch was dieses auch so Düstere angeht. Er ist düster von der Gruppe Nine Inch Nails. Das ist ja keine richtige Gruppe, sondern eher so ein Musikprojekt von einem. Und das Lied heißt Head Like a Hole.
Ja.
Und ich finde, das packt diesen Wahnsinn irgendwie musikalisch ganz gut zusammen.
Zart und bitter.
Wow, geil.
Zart und bitter ist zurück.
Ging ja richtig ins Blut, der Song.
Dieser Song, fandst du ihn gut, ja?
Ich fand ihn gut.
Okay. Head Like a Hole von Nine.
Für deine Verhältnisse war das ein guter Song.
Mach ich immer so scheiß Lieder oder was?
Ja, manchmal. Ich finde, du bist manchmal so hängen geblieben.
Übrigens,
du musst dich ja mit neuem Stuff beschäftigen.
Alle Songs kann man nachhören auf der Playlist Zart und bitter Songs bei Spotify. Hat im Moment 13 Abonnenten. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Oh Mann. Jetzt so sein eigenes Produkt die zu versuchen, Spotify. So anzubieten.
Ja, aber, aber so wer interessiert sich schon für die Songliste von einem Podcast?
Aber also, erst dann.
Also ich würde mal behaupten, sogar der Fest und Flauschig-Songlisten, selbst die wird kaum gehört.
Aber die Songs sind doch wichtig, um den, sonst versteht man doch gar nicht den Talk in Gänze. Dann sagt man, Moment mal, mit den Liedern, ach so, jetzt.
Jetzt fällt mir rund. Die Schuppen von den Augen.
Ja, ja.
Jetzt weiß ich, was ich mir erzählen wollte. Ja. Nachdem Trash Metal Mosch Soundbretter Hämmerbrett, weiß ich endlich, was mir Micha erzählen wollte.
Ich muss mir übrigens mein Knie operieren lassen. Ich habe keine Lust mehr. Es hängt seit 3 Wochen in der Luft und ich schleppe das schon so lange mit mir mit.
Oh ja, geil, lass
Meniskus.
Gut, wollte ich gerade vorschlagen. Ja. Nächste Folge.
Knie-Special.
Das erste Medizin-Special.
Okay.
Meniskus-Operation.
Aber,
kann ich wirklich vorhin abraten, von Meniskus-Operationen. Ist ganz, ganz
Ja?
Ganz dünnes Eis.
Vielleicht bei so einem Quacksalber, na, wo du das hast machen lassen. Weiß mal,
ob das was wird, und dann würde ich ganz vorsichtig.
Aber wollen wir nicht die nächste Folge als, da wollen wir die Frühstückssendung machen.
Oh ja,
stimmt. Ich lade dich zum Frühstücken ein.
Wie wollten wir die nochmal nennen? Irgendwie so Leberwurstbrot mit Ei oder so.
Zum nicht Beispiel so? Von mir
aus. Ja, so geil. Oder ist auch geil, dass Hauptsache der Name steht. Was in der Sendung wir reden, scheißegal.
Aber wie wäre es mit Breakfast at Bitteries? Bittenies oder
also
so.
Mal wieder ein schlechtes Wortspiel oder was?
Komm, ist das so schlecht?
Das ist halt Lokalradioniveau. Oh. Ja klar, irgendwie so.
Aber wir müssen uns damit doch messen. Wir sind doch Lokalisten. Kennen Sie noch die Seite lokalisten.de? Warst du da angemeldet? Das ist sowas wie StudiVZ.
Echt? Wie hieß die?
Lokalisten.de.
Nee.
Das ist so StudiVZ für 30-Jährige gewesen.
Echt?
Oder wer kennt wen?
So aus den 90ern, ne?
Nee, Nullerjahre. Schon die Nullerjahre, ja. Nuller. Wo ich mich mal bei Wer kennt wen, das war ein Phänomen, was es fast nur so in Rheinland-Pfalz gab.
Ja.
Da habe ich mich mal angemeldet, weil mir das Leute gesagt haben, ey, da sind alle, das sind wirklich alle. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein.
Yeah.
Da habe ich mich da angemeldet und da waren wirklich alle. Das war total unheimlich.
Bei diesem Lokalisten, oder?
Nee, das war bei StudiVZ. Das war total unheimlich. Und der, pass auf. Und
stimmt.
Dann, und dann habe ich...
Wieso ist das eigentlich nicht der große Hit? Wieso ist dann plötzlich Facebook gekommen?
Ja, weil Facebook schon da war und einfach die bessere...
Ja, aber StudiVZ war doch der Knaller. Alle haben das gemacht. Alle waren da und plötzlich war es weg.
Na, StudiVZ...
Plötzlich waren alle weg. Warum?
StudiVZ war scheiße.
Und ich war der Einzige aufs Studio. Ich bin da geblieben und ich war alleine da. Ich war alleine auf StudiVZ. Keiner war
mehr da. Bis 2010 noch, oder
wie? Bis heute. Ich bin immer alleine da und ich fühle mich einsam auf StudiVZ. Und ich will, dass wieder Leute zu mir finden.
Unser Aufruf. Besucht Stefans StudiVZ-Account, deine Profilseite.
Ich sitze alleine wie der Juna-Bomber in seiner Zelle, sitze ich da alleine. Und
in deiner virtuellen Hütte.
Und kann mit niemandem reden. Gibt es eigentlich noch StudiVZ?
Nein, das hieß irgendwann dann mal mein VZ oder VZ oder dann wurde das irgendwie verkauft an was weiß ich wen.
Okay, ich war auf jeden Fall der Letzte da und ich bin auch, habe mich nie abgemeldet. Wahrscheinlich haben die mich immer noch da hocken. Irgendwo in so einem IT-Keller sitze ich da noch rum.
Ist da noch dein
Bild? Mit meinem Profil, ja.
Was hast du da für ein Bild gehabt? Kannst du das noch raussuchen?
Weiß nicht, irgendwie so, ich habe mich mal so als Surferboy, ich wollte immer so als Surferboy rüberkommen.
Du wolltest so ein Image aufbauen, du als Surferboy?
Ja, es ging ja nur um Frauen.
Ja.
Oder hast du irgendein anderes Ziel gehabt auf StudiVZ?
Also ich habe...
Es ging ja eigentlich nur um Daten, oder?
Um Daten ging es mir nicht. Ich habe natürlich auch dann da...
Oder wolltest du deine Gedanken da loswerden?
Nein,
wolltest du dein Manifest da veröffentlichen?
Ich wollte nicht mein Manifest da loswerden, ich wollte auch nicht meine Gedanken veröffentlichen. Ja. Ich habe aber dann natürlich auch dann mal meine Ex-Freundin dann da mal eingegeben, die dann natürlich da drin war.
Ja.
Und das fand ich total... Bin ich vom Stuhl gefallen.
Warum? Wieso ist doch...
Emotionaler Schock.
Weil die auf derselben Plattform wie du.
Nein, weil es die noch gab und so.
Ach so.
Weil ich da irgendwie 4 Jahre lang nichts von der gehört habe. Und
du dachtest, sie wäre gestorben, oder?
Nein! Ach komm, jetzt.
Ja, keine Ahnung. Nee, mir ist neulich was echt Krasses passiert. Und das ist eigentlich auch echt nicht jetzt. Das soll jetzt nicht lustig sein.
Trink noch einen Schluck an dem Bier.
Das soll jetzt nicht lustig sein.
Wo ist das eigentlich? Hast du das weggeräumt?
Ach nee, hier ist es. Ich räume da nicht dein Bier weg.
Ja, Gott sei Dank.
Nach dem Motto, du trinkst zu viel, oder was? Ich bin doch nicht deine Mutter.
Ich schütte das jetzt mal weg.
Du kannst so viel trinken, wie du willst, bei mir.
Ja, genau. Bei dir zu Hause.
Ja, hier in meiner Gegenwart.
Ach so, okay, Gott sei Dank.
Ja, meinst du, ich fange da an, hier so eine moralische...
Komm jetzt, was wolltest du jetzt noch Geiles erzählen?
Nee, das ist nicht geil, sondern das ist eher traurig. Mhm. Aber das wollte ich mal erzählen. Das ist, daran sieht man auch mal plötzlich, wie alt man wird. Ich hatte mal vor Jahren, so lange ist das gar nicht her, so, keine Ahnung, vielleicht, sag mal so...
2 Jahre?
Nee, so gefühlt 8 Jahre ist das her. Mhm. Da habe ich in so Theater gespielt, in so einer Amateur-Theatergruppe.
Und wie hieß die Amateur-Theatergruppe?
Wie hieß die nochmal? Jetzt fällt es mir gar nicht mehr
die,
ein.
Die Phantomkommando oder sowas?
Nee, die hieß...
Die Pantomimen?
Ach, keine Ahnung. Ich muss das mal...
Phantomas?
Nee, irgendwie... Wie hießen wir nochmal? Weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, wie das Stück hieß, das wir gespielt haben.
Lass mich raten.
Ja.
Deutsches Stück?
Nee. Also ein deutscher Name, aber ursprünglich, glaube ich, ein englisches
Kriminalstück. Warten auf Godot.
Nein, englisches Kriminalstück. So ein bisschen Slapstick.
Mord im Orient Express.
Ja, so ähnlich, so ein bisschen Slapstick.
Ja. Wie hieß es?
Arsen und Spitzenhäubchen.
Ah.
Schon mal von gehört?
Ja, ist auch ein guter Film. Aber ist das
ein uraltes Klammer?
Ist das nicht deutsch?
Nee, nee, das ist so, ist amerikanisch, glaube ich.
Stimmt. Amerikanisch. Dieser Name ist nur sehr eingedeutscht.
Ja, das ist so ein Slapstick-Stück mit so, wo so.
Finde ich cool, dass du da mitgemacht hast.
Wo so alte Frauen immer so. So
Typen, übertrieben.
So Typen vergiften. Und dann versuchen so Polizisten auf denen auf die Spur zu kommen. Ja.
Und wen hast du gespielt?
So ein Polizist.
Okay.
Finde
ich ganz toll, dass du, hätte ich gerne auch.
Ja, mitgemacht. Und das war so, das glaubt man gar nicht. Das ist so eine peinliche Amateurgruppe, ja, wo man dann so Theater spielt, so hobbymäßig irgendwie, wo du denkst, so, da kommen dann irgendwie so 10 Fuzzis und gucken sich das dann.
Und waren 200
Leute.
Auf
so einer Amateurbühne an. Ja, nee, das, ist so das allergrößte Publikum waren dann irgendwie so 80 oder so.
Ne? Ja, ist doch gut.
Ja, aber das ist halt so ein absolut hobbymäßig. Aber selbst da glaubst du gar nicht, was da abgeht, so auf der Bühne und hinter der Bühne, was da für eine Stichelei und Macho-Gehabe und Machtkämpfe und welche Rolle und wer hier der größte Schauspieler ist und wer hier, das glaubst du gar nicht, was da abgeht hinter der Bühne, bei so einem peinlichen Laientheater.
Hier Stadttheater Godesberg
was da für Sticheleien abgehen und so, ne?
Befindlichkeiten.
Ich habe mit einem Schauspieler habe ich mich fast auf der Bühne geprügelt.
Auf der Bühne?
Ja, bei den Proben. Da bin ich den irgendwann so angesprungen.
Warum?
Weil der mir das auf den Sack ging.
Wie angesprungen?
Ja, oder der und wir haben uns ja fast geprügelt.
Finde ich geil, dass wir jetzt noch einen dritten Crime-Fall haben, Stefan. Ja.
Also eigentlich ist das eine geile Story. Wo
Attacke auf der Bühne.
Ja, das war krass. Nee, aber was wollte ich eigentlich erzählen?
Arsen und Spitzenhäubchen
Theaterstück. Ach genau, nee, das wollte ich jetzt erzählen. Das ist echt krass. Dann hatten wir so eine Vorführung und danach haben wir noch so, was war mal, bei so einem Auftritt hatten wir danach so mit den Schauspielern so eine Party und so. Und da waren dann noch so ein paar Zuschauer dabei, weiß ich nicht, die sind da irgendwie mitgekommen. Mhm. Und da war da so eine, eigentlich so eine echt super nette, so ein nettes Mädchen, sag ich mal, so eine nette Frau. Ja, weiß ich nicht, wie alt war die damals, so irgendwas.
Was ist denn jetzt mit der?
Ja, die war so über 30 oder so. Ich war ja auch schon jetzt nicht mehr so jung. Und dann haben wir da irgendwie so ein bisschen rumgeflirtet und so. Ne?
Auf der Bühne?
Hinten auf der Party und so ein bisschen so Techtelmechtel. Und dann hatte ich irgendwie noch ein paar Mal die auch getroffen und so. War irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir uns irgendwie so aus den Augen verloren. Wir waren aber immer auf Facebook. Und irgendwann habe ich so den...
Auf StudiVZ war die?
Nee, auf Facebook. Waren wir so, hatten wir noch so miteinander irgendwie Kontakt. Habt ihr dann aber aus den Augen verloren. Ja. Und dann sind so ein paar Jahre vergangen.
Finde ich schön, dass wir jetzt noch so ein bisschen
plaudern. Und jetzt kommt die Story.
Stefan, dass wir noch so ein bisschen plaudern. Gefällt mir gut.
Ja, wir hören auch gleich auf. Aber das wollte ich noch erzählen, weil ich das echt krass finde. Ja. Und dann dachte ich so, das mache ich manchmal immer so. Manchmal fallen mir so alte Leute ein. Und dann denke ich so, Mensch, was ist aus denen geworden? Ist ja auch so Abi-Kollegen oder so. Und dann schreibe ich die manchmal an und sage, hey, wie geht's dir eigentlich? Was machst du? Und so. Das mache ich immer mal ab und zu. Und dann ist mir diese Frau wieder eingefallen. Und dann dachte ich so, ja, was ist denn aus der Nadine geworden? Irgendwie muss ich mal, jetzt habe ich einen Namen gesagt. Ist ja egal.
Tausende Nadines.
Auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, was ist aus der geworden? Und so, Mensch. Und wollte die dann so anschreiben. Dann habe ich die so auf Facebook angeschrieben, hey, wie geht's dir eigentlich? Was machst du so? Und dann kam so nichts zurück.
Ach so.
Und dann dachte ich so, was soll denn
du, das? Stefan?
Und dann habe ich nochmal geschrieben, kam wieder nicht zurück. Ne?
Okay. Wow, wieso schreibst denn du dann nochmal?
Ja, aber ich dachte so, man muss
das
dann mal
gucken. Das ist doch peinlich.
Und dann
wenn du dann keine Antwort
Quatsch,
kriegst.
Quatsch,
wir sind so ein Creep, Stefan.
Nein, wieso? Ich wollte ja nicht anbaggern.
Ja, weil du keine Antwort kriegst,
nur
dann...
Nur so alte Zeiten, wie geht's dir? Und dann habe ich
auf, genauso
und dann habe ich in deren Profil geguckt und dann stand da so Rest in Peace und sowas.
Was?
Ja. Und dann ich so, was ist mit der Nadine los? Was postet die da für einen Scheiß? Und dann habe ich... irgendwie so einen Typen angeschrieben, der auch in diese Timeline, bei der was reingepostet hat, so nach dem Motto Rest in Peace, habe ich dann angefangen, was ist mit der Nadine passiert und so. Dann so, ja, die ist vor 3 Jahren gestorben. Ich so, was? Wieso ist denn die gestorben? Ja, irgendwie, die hatte dann so Krebs und dann war irgendwie ziemlich schnell und dann ist die gestorben. Und dann dachte ich so, du guckst mich jetzt so an, du denkst gerade so, was ist das für eine Story? Aber ich wollte das nur mal erzählen, wie krass das ist, dass du irgendwie so dann dachte ich, sind wir jetzt echt so alt geworden, dass jetzt schon deine Freunde auf Facebook sterben? Das fand ich einfach echt krass.
Ich finde es schön, dass wir jetzt noch so locker aus der Sendung rausgehen.
Ja,
so unbeschwert.
Ist das zu krass, oder was?
Das sind schon ein derber Runterbringer.
Echt?
Ja.
Ja, aber ich fand das irgendwie so krass. Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich meine, über sowas redet man ja auch nicht gewöhnlich in Podcasts und alles immer witzig. Ich wollte auch immer sowas erzählen.
Ja.
Weil das hat mich echt umgehauen. Das hat mich wirklich umgehauen, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, das ist so eine Gleichaltrige, die war vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre älter oder sowas. Und
ich denke, die war jünger. Ich denke, die war Anfang 30.
Damals.
Ja.
Ach so. Und damals.
Ja, genau, genau.
Und dann schreibt man diese an, ey, was machst du eigentlich so? Und dann heißt es plötzlich so, ja, die gibt's gar nicht mehr.
Ja.
Und dann denkst du dir so, ey, wie krass ist das denn? Die ist gar nicht mehr da.
Man denkt halt, dass die Leute.
Weißt du, was ich meine? Die ist nicht mehr. Ja, man denkt halt immer, alles geht so weiter.
Genau.
Friends, alle sind gut drauf. Ja. Wir machen einen lustigen Podcast.
Ja.
Und plötzlich gehst du da so rein und denkst so, ey, wo ist die? Die ist nicht mehr da.
Ja.
Und das hat mich echt. Ich fand's echt krass.
Ja, es ist ja auch so, dass man das auch nicht wahrhaben kann und nicht wahrhaben will, dass das auch junge Leute treffen können. Dass man denkt, ja, es gibt das zwar, Tod und Unglück, aber ganz, ganz selten. Es betrifft einen nicht selber. Wenn, ist es weit weg oder es sind ganz alte Leute. Aber es trifft auch manchmal.
Ja, aber so unmittelbar, so in der Altersgruppe habe ich das noch nie erlebt. Ja. Also in dem Altersspanne. Das, ich meine, ich schätze die so, die war bestimmt so um die, so Anfang, so Ende 30, Anfang 40 oder was?
Ja.
Okay, das war jetzt echt blöd, dass ich mit so einer Story nochmal gekommen bin, oder?
Das wir ist menschlich.
Wollten wir nicht locker rausgehen aus dem Podcast?
Ja, aber das gehört auch dazu zum Leben, Stefan.
Ja. Vielleicht sollten wir nochmal ganz zum Schluss doch nochmal irgendwie, willst du nicht noch irgendwas erzählen?
Was Lockeres?
Ja, das ist irgendwie ein trauriger Abschluss.
Okay, ich kann,
so können wir nicht aus der Sendung gehen.
Ich kann was Lockeres
erzählen. Sag mal, sollen wir das wieder rausschneiden?
Sei doch mal ruhig, ich wollte was Lockeres erzählen.
Ja, was denn?
Okay, ja, wir schneiden alles raus ab dem Lied, was du gemacht hast.
Wir schneiden ab da, wo der Junabomber das Manifest hört. Ab da schneiden wir raus, okay?
Ich habe was Lockeres.
Ja.
Ich habe mal im groben erweiterten Bekanntenkreis wurde mir mal irgendwie so eine Frau vorgestellt.
Ja.
So, wo man irgendwie mal, wenn ist was trinken im Biergarten und dann kommt die irgendwie vorbei. Und dann wurde mir, die hieß Nadine. Und die hat dann irgendwie von ihrem Sohn erzählt. Und dann habe ich dann gefragt, wie heißt denn dein Sohn? Oder ich habe so gefragt, wie heißt dein Sohn?
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, der Dean heißt der.
Ja.
Und dann meinte ich dann zu ihr, ich habe dann nochmal nachgefragt, wie bitte? Ich habe es nicht genau verstanden.
Ja.
Und dann hat sie das dann nochmal wiederholt. Und dann meinte ich dann, Moment, dein Sohn heißt Dean und du heißt Nadine? Und dann hat sie mich so ein bisschen so entgeistert angeguckt.
Ja.
Und dann war das Gespräch zu Ende.
Das war's, oder was?
Ja. Ich fand das so seltsam. Warum nennt die denn ihren Sohn Dean?
Wie, und dann?
Und sie hieß, und
wie,
sie
heißt, und dann habt ihr nicht mehr geredet, oder was? War die dann sauer, oder was?
Weiß ich nicht. Das Gespräch ging dann nicht mehr weiter. Ich habe halt nur da mal so nachgehakt. So. Weil ich das so doof fand, irgendwie.
Das ist echt krass. Ja. Ich heiße Nadine und mein Sohn heißt Dean.
Genau, ich hätte auch sagen können, wie blöd ist denn der Name von deinem Sohn, bitte?
Nee, den Namen finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich
schon in Verbindung mit deinem Namen ist er richtig
dämlich.
Genau,
in der Verbindung ist es doof.
Ja, ja. Das hat sie dann wahrscheinlich noch gedacht, dass ich das noch sagen
und
würde.
Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, der lädt Kumpels ein und die sagen dann so, hey, Nadine, wie geht's dir?
Und dann guckt die Mutter.
Nee,
ich meinte nicht. Ich meinte deinen Sohn.
Ich meinte deinen Sohn. Ich meinte nur Nadine.
Ja.
Nicht Nadine, sondern. Ja, dann sag demnächst Na und dann mach eine längere Kunstpause dazwischen. Und dann Dean, dann weiß ich auch, wen du meinst.
Ja, ja. So kann man es machen.
Wie schwachsinnig ist das
denn? Aber wenn man das regelt, dann kann man es.
Das ist ein Scheiß.
Dann läuft's, ne?
Namen ist eh so ein Ding, ne?
Ja.
Ich habe hier so einen Kumpel, der hat seine Tochter Greta genannt. Und dachte dann so, boah, geiler. Das war so vor 5 Jahren. Und dachte, da gab es noch gar nicht Friday for Future. Gab es alles noch gar nicht.
Der Name ist doch gut.
Ja, aber das Problem ist aber, da dachte so, cooler Name. Und ist auch ein cooler Name irgendwie, weil das ist so ein bisschen retro. Ne? Also damals,
ein bisschen,
vor 5 Jahren, Leute, die ihr Kind Greta nannten, so gab es noch nicht.
Ja.
War so ein bisschen retro. Und dann kam Fridays for Future und der findet die irgendwie so ein bisschen scheiße. Und ist jetzt natürlich total genervt, dass die alle in Verbindung bringen mit Greta Thunberg.
Ach, Greta ist doch nicht so schlimm.
Nee, eigentlich nicht. Ja.
Dann sagt man dann halt auch.
Aber so kann das im Nachhinein dann so einen Anschliff kriegen. Das ist halt immer das Problem, wenn man einen Namen hat und irgendeine super Fame-Person heißt auch so, dann wird man direkt damit assoziiert.
Ja.
Das ist natürlich schon schwierig, oder?
Tja.
Das ist das Schöne an so Allerweltsnamen wie unseren.
Micha und Stefan.
Genau.
Das sind so unglaublich Allerweltsnamen.
Das ist halt Wahnsinn.
Ja.
Ja. Ja. Hast du noch irgendwie.
Die Leute, die Micha heißen oder Michael, das sind. Mittlerweile sind das so ganz oft so 60-Jährige oder 50-Jährige. früher waren die alle so alt wie ich oder vielleicht ein bisschen älter und die sind jetzt schon so alt geworden, dass es schon fast so ein Opa-Name ist. Finde ich irgendwie ist, nicht so geil.
Ja, das ist so die neue, unsere Namen, das ist so die neue Generation von Günther.
Opa. Ja.
Nee, von so Wilfried und Günther und ja. So. Oder Horst, wer heißt denn heute noch Horst? Das sind auch nur so 60-Jährige oder
also,
70.
Also Nachrücker gibt es im Horst-Segment nicht mehr so viele. Nee, ne?
Ich glaube Horst ist durch. Ja. Der Name ist komplett weg.
Und Otto? Du Otto.
Ah, Otto, ja.
Ach, komm du Otto, das geht ja, nicht.
Ja, aber da gibt's schon noch ein paar.
Wirklich?
Ja, die denken, es ist jetzt super trendy, meinen Sohn Otto zu nennen, weil das ist jetzt was ganz Neues.
Also eigentlich wäre es geil gewesen, wenn man so, so in den Ende der 80er ein Kind gewesen wäre mit Otto, dann hätte man nur so Otto Walkes Witze machen können. Und alle hätten das nur mit Otto Walkes identifiziert.
Naja.
Und das ist, also, nee, ich hätte es scheiße gefunden.
Ja.
Wurde ich mal mit
aber kennst du noch einen Dreijährigen, der Stefan heißt?
Ja.
Hast du mal irgendeinen?
Der sitzt mir gegenüber.
Du meinst jetzt mental,
oder? Genau, genau. Mhm. Nee, kenne ich überhaupt nicht. Genauso wie Michael. So nennt man auch keinen. Und ich mag das auch nicht, wenn man meinen Namen so reinig, kölsch, also.
The Michael.
Das kann ich.
The Michael.
Tut mir leid, da hau ich rein.
Das muss eine Party machen,
da Michael. Da hau ich zu.
Ist das schlimm?
Ja.
Kannst du das nicht?
Also es ist ja auch.
Dann lieber Michael, ne?
Ja, meine Eltern sagen ja Michi oder Micha.
Ja.
Ne, meine Schwester nur Micha.
Aber Michael.
Das ist nicht so ein Ding. Das hat noch nie jemand gewagt, mir das so ins Gesicht zu sagen.
Ach so hart, ne?
Ja. Und. Das ist, jetzt hör bitte auf. Ja. Da denkt man auch so.
Das ist so
geil. Entschuldigung. Das sind die Kerpener, die doch so Michael Schumacher-Fans waren.
Ja, ja, klar.
Ne? Übrigens, sein Schicksal finde ich auch hart. Geht mir nah.
Echt?
Wüsste ich auch mal gern. Wie es dem geht.
Wie es dem geht. Kann dir sagen, wie es dem geht? Schlecht.
Ja.
Sonst hätten die schon längst irgendwie die Familie was erzählt.
Wenn
es ihnen gut ginge.
Ja. Ja, okay.
Tja, das ist auch brutal. Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder da. Wir wollten eigentlich einen fröhlichen Abschluss machen.
Okay.
Ich glaube, wir schaffen es heute
dann
nicht.
Dann hol du doch nochmal eine coole Story raus.
Wir schaffen es heute nicht. Wir enden immer irgendwo in der Tiefe.
Soll ich mal hier in meinen Notizen gucken? Ich habe hier Notizen.
Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin durch.
Ja, aber ich habe hier so.
Ich kann dir eine Sache sagen, pass auf. Ich möchte dann eine Beobachtung dir beschildern und dann gehen wir raus.
Ey, ich frage mich, wie kann man uns überhaupt ertragen?
Ja, jetzt, wir dümpeln doch nur noch am Ende hier so rum,
genau.
um die Kurve zu kriegen von diesen ganzen Tragik-Stories, die wir noch am Ende hier gebracht haben. Also, ich will noch eine abschließende Sache sagen und ich möchte mal, was du darauf sagst. Wie du darauf reagierst. Ich habe jetzt, man sieht ja immer so Leute mit so neuen Sportgeräten durch den Wald laufen, ne?
Wieso durch den Wald?
Ja, meistens oder meistens laufen sie durch den Wald, weil man da Sport macht, ja.
Ach so.
Und diese Stöcke, die sind ja, diese Nordic Walking Stöcke, die sind ja jetzt auch schon ewig alt, ne? Brauchen wir uns nicht mehr darüber lustig machen. Aber ich habe jetzt eine gesehen, ey, das fand ich schon echt ein bisschen krass. Die hatte auch so Nordic Walking Stöcke, aber die waren so super lang. Also so, die ging so 3 Meter und die zog die so hinter sich her, wie so Bambusrohre.
Das sind ja so Teleskopstangen, die kann man ja in der Größe verlängern.
Die waren wirklich so super lang und ganz hinten am Ende war so ein Rad. Und dann hat die so 3 Meter hinter sich immer mit so Rädern hin und her sich bewegt.
Das gibt's doch nicht.
Ja, und das fand ich echt übertrieben.
Ist das nicht so ein Babyspielzeug, wo dann noch so ein Glöckchen dran ist und irgendwelche Kugeln?
Stimmt, ja. Aber die fahren das vor sich her.
Stimmt.
Sie zog die so hinter sich her und die waren so lang, dass die ist dann in so einem Wald, um so eine Kurve gegangen und dann sah man noch so 3 Minuten diese Stöcke mit den Rädern so hinter sich herfahren.
Ja, genau.
Das war echt spooky.
Hätte sich eigentlich draufstellen können.
Und ich finde, man kann es auch übertreiben, oder? Ja. Kann man es übertreiben?
Vielleicht wollte ihr den Waldboden damit auflockern. Das war so ein Flug. Ich weiß es nicht. Okay, mach mal. Was denn?
Ich meine, was... Kannst du dir erklären, was jetzt da, ist das jetzt so, werden da nochmal so ganz andere Muskeln trainiert? Oder was soll das? Kann man nicht mit den normalen Nordic Walking Stöcken, müssen das jetzt so gebogene 4-Meter-Stangen mit hinten so einem Rad, muss das jetzt so sein?
Mit noch so einem Knick in der Mitte, dass das besser um die Kurven kommt.
Was soll das?
Ich weiß,
muss das sein?
Vielleicht kann man da mal recherchieren, was das für ein neuer Trend ist. Nordic Walking Stick mit Rad. Komm, mach das Outro rein.
Komm, wir gehen raus.
Die Leute können nicht mehr.
Ich kann auch nicht
mehr. Oder ich glaube, jetzt wird es gerade gut, der Talk. Und jetzt gehen wir leider raus.
Ja, aber das ist
doch gut. 2 Stunden lang war er scheiße. Ja.
Ich kann nicht mehr.
Ja,
mach Ende.
Mach. Du machst das Outro rein.
Okay.
Okay.
Micha.
Tschüss zusammen, bis zur nächsten Folge. Und ich habe auch schon neue Crime-Fälle recherchiert. Ich habe mich schon zurechtgelegt. In einer der nächsten Folgen wird es wieder Crime geben, weil wir drum gebeten werden, mehr Crime zu machen. Und das ist ja auch gut.
Ja.
Und ich weiß schon was. Ich weiß was Gutes.
Okay.
Ich habe zwei Crime-Fälle. Ich sag mal ein Stichwort. Das eine ist der größte Justizskandal in der deutschen Geschichte. Und das andere ist Mord.
Im Orient-Express.
Nein, Mordserie.
Miss Marple. Du erzählst einen Miss Marple-Film, ja?
Nee, ich sage Werwolf-Attacke.
Okay.
Ja, das
nicht
das
schlecht.
Okay. Bis zur nächsten Folge im
aber
Frühstück.
Aber hast du mir einen Gefallen?
Was denn?
Das nächste Mal dann ein bisschen mehr Storytelling.
Pass mal auf.
Ein bisschen mehr Storytelling heißt, du fängst nicht an, wer ist der Mörder, sondern wir arbeiten uns dahin.
Wir machen jetzt Folgendes, das haben wir auch vorher abgesprochen.
Ja.
Die Zuhörer, die sollen entscheiden, wir werden das auch nochmal twittern oder bei Instagram oder so, bitte einmal sagen, welche Kriminalfälle oder welche Vortragsform der Kriminalfälle gefällt euch besser. Einfach mal entscheiden, wen mögt ihr besser bei den Crime Stories, Stefan oder Micha, Steven oder Michael. Und
das ist hart.
Wir sind dann auch nicht böse auf den anderen.
Ja. Nee, Moment, du musst anders fragen. Nicht, wen mögt ihr besser und wen findet ihr besser und welche Geschichten findet ihr besser, sondern nur.
Ich habe doch gesagt, welche Art der.
Welcher Erzählstil? Ja. Der Stil, wie du den machst, so, ich erzähle alle Fakten und erzähle da so ein bisschen das Crime als erstes und wer der Täter ist, verrate ich auch direkt am Anfang an. Oder so wie ich es mache, dass ich immer versuche, so ein bisschen so einen Spannungsbogen reinzubauen, damit man erst am Ende erfährt, wer der Täter eigentlich ist.
Aber also, wie soll denn diese Umfrage bitte dann lauten? Ja. Magst du lieber diese Story-Crime, wo ich das, oder magst du lieber den...
Nein, jetzt sollen wir das wirklich machen? Okay, ihr könnt ja mal twittern, was ihr dazu sagt.
Ja, okay, wir machen keine richtige Umfrage.
Ja, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie, der andere soll nicht irgendwie den anderen ausstechen.
Nee, okay,
das ist irgendwie blöd.
Nein.
Aber klar, ihr könnt tatsächlich mal, also so ein kleines Feedback würde mich schon interessieren.
Okay, gut.
Okay, wir gehen raus, Micha.
Das war's. Bis bald.
Wir sind durch.
Ja. Macht's gut.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.